Nach dem Motto, wenn man nicht läuft, dann geht man doch einfach laufen oder auch Radfahren oder Traillaufen. Auf großen Wunsch hin heute mal ein ganz spezielles Feature dazu mit einem besonderen Gast, auf den wir uns sehr freuen, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, ihr Lieben, unser Gast steht schon in den Startlöchern, respektive wir sehen ihn schon. Normalerweise würde ich ja sagen, mach mal ein unauffälliges Handzeichen, aber das hört ihr so schlecht. Sage ich erstmal, Philipp, geht's dir besser? Ja, wir haben uns eben schon kurz ausgetauscht. Ich trinke aus reinem Genuss Ingwertee. Ja, und du fasst dir an die Stirn. Was ist los mit dir?
Ey, sorry, Ralf. Also das Ingwer-Thema, das hatten wir ja schon durch, als ich im Trainingslager krank war. Also da lasse ich mir das noch eingehen, dass man das als letztes Mittel nochmal ergreift, um wieder gesund zu werden. Aber freiwillig, nachmittags um 5, trinke ich lieber hier meinen gepflegten Kaffee und freue mich, dass hier ein bisschen Leben wieder hier in den Körper zurückkommt. Denn wie man wahrscheinlich an meiner Stimme hört, die etwas nasal klingt, bin ich ein bisschen angeschlagen. Ne? Also kaum mal ein Wochenende in bergigeren Regionen gewesen im Allgäu. Und schon komme ich zurück und bin out of order. Das ist natürlich so, wie man sich es nicht vorstellt. Aber ich nehme das natürlich ein bisschen mit Galgenhumor. Es gibt definitiv schlimmere Zeitpunkte, um mal eine Erkältung zu haben als die Off-Season. Insofern verzögert sich mein seriöser Laufeinstieg dementsprechend nochmal ein bisschen. Aber ansonsten geht's mir, glaube ich, sehr viel besser, als sich wahrscheinlich meine Stimme anhört.
Ja, das ist ja schon mal etwas. Kannst du zumindest nicht mehr in Knabenchor eintreten, ne? Weil dafür bist du ein bisschen zu weit unten.
Klingt ein bisschen
Moment.
Versoffen gerade, gell?
Ja, genau. Aber klingt ganz okay. Kannst du machen. Ne? Übrigens, für euch, wie soll ich sagen, leidenschaftliche Liebhaber der Stirnbeleuchtung, ja, ich habe noch was ganz Feines für euch, ja, aber kommt erst morgen in der Insta-Story, aber was ganz Feines, sage ich euch. Ja, ich weiß jetzt schon, dass Philipp sich kaputt lachen wird darüber.
Ich bin schon sehr
dagegen,
gespannt.
Ja, absolut. Ja, und dagegen ist der beleuchtete Flaschenöffner nur ein, sagen wir mal, additional Feature. Ja, also das ist schon richtig fein, ja. Das Schöne ist, unser Gast schmunzelt schon die ganze Zeit so. Ja, ich bin auch übrigens auf seine Einlassung zu Beleuchtungsfragen im leicht Dunkeln gespannt, ja, weil er inzwischen in einer Gegend wohnt, wo es nicht immer nur hell ist, drumherum, außer wenn die Sterne leuchten und die leuchten ein bisschen näher als da, wo wir unterwegs sind. Bei uns ist heute nichts mit Sternen, sondern Sturm. Bei euch auch Sturm? Bei uns ist richtig heftig Sturm, so mit kein Bahnverkehr und so ein Kram.
Heftig bisher, ja. Also ich war vorher nur mal kurz draußen, um Müll rauszubringen. Da bin ich fast weggeweht worden. Aber es ist tatsächlich jetzt nicht, ich weiß nicht, ob wir jetzt tatsächlich, ich glaube, Bahnverkehr dürfte hier in Regensburg, glaube ich, schon noch aktiv sein.
Habt ihr überhaupt eine Bahn in Regensburg? So
fängt's an. Das ist schon das nächste Problem. Es gibt kaum Bahnen hier. Also, nein, wir haben eine Bahn allerdings jetzt hier nicht im Stadtverkehr in dem Sinne. Aber das Wetter ist tatsächlich relativ schön. Wenn man rausschaut, ist es tatsächlich mal sonnig. Das ist selten im Oktober hier der Fall. Aber es ist halt brutal windig. Ich glaube, spätestens nach heute ist das letzte Laub unten gefühlt, weil die Bäume wirklich fast im 45-Grad-Winkel hier im Wind stehen. Ich schließe mal an die letzte Folge noch mal kurz an, denn da liegt mir noch eins auf dem Herzen, und zwar, ich kam nicht hinterher. Bitte seht es mir nach, dass ich nicht auf jede Nachricht, die uns erreicht hat, was für Gästewünsche ihr habt, im Einzelnen antworten konnte, weil egal, ob das jetzt auf dem Bestzeit-Account war oder auf meinem persönlichen Account oder per Mail, haben wir auch sehr lange Mails bekommen mit Listen an Leuten, die sie gerne mal bei uns hätten. Wir feiern alles, wir freuen uns über so viel Input und das ist natürlich auch für uns ja immer schön, weil manchmal gibt es ja auch Vorschläge, wo wir auch sagen, hey, da haben wir noch gar nicht dran gedacht, aber finden wir ja selber spannend. Vielen Dank für den massiven Input. Wir haben uns gedacht, wir versuchen natürlich, ihr kennt uns, vielleicht vor Weihnachten schon noch was möglich zu machen, nämlich zu eurem geliebten Traillauf-Thema, wo Ralf und ich jetzt nicht so wahnsinnig viel beisteuern können, aus eigener Erfahrung, sage ich jetzt mal. Und da ja jetzt der Herbst, finde ich, aber da kann unser Gast gleich wahrscheinlich noch mehr Input dazu geben, wahrscheinlich den Herbst auch hervorragend für Traillaufen nutzen kann, haben wir uns gedacht, wir schauen mal, dass wir für euch, wenn jetzt dann irgendwann die Straßenlaufsaison auch so gut wie vorbei ist, dem Thema Traillauf schon ein bisschen mehr Zeit und Input hier, Inhalte liefern können. Infotainment sagt man heute, glaube ich. Insofern, Ralf, überlasse ich dir als erfahrenem Fernsehmann gerne die Ankündigung.
Ja, was soll ich sagen? War eigentlich ein ganz vernünftiger Mensch. Im Saarland geboren, viele Orte, Heiligtümer der Laufszene durchschritten in allen möglichen Segmenten, hat es schon in die große Welt geschafft, eine Zeit lang in London gelebt, ja, dann in der Weltstadt Frankfurt. Da hat er auch eine mittelbare Verbindung zu uns beide über den Frankfurter Laufladen. Und inzwischen hat es ihn in die Berge verschlagen. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist, Flo Neuschwander. Hat natürlich jeder aus der Szene inzwischen erraten. Ja, langer Weg, lange Laufkarriere. Als was würdest du dich denn jetzt selber eigentlich bezeichnen? Trailrunner, Runner, Laufpionier, Ultraläufer? Was für ein Etikett gibst du dir oder ist dir das fern?
Ja, Servus erstmal an alle und schön, dass ich hier sein darf bei euch im Podcast. Ja, wie würde ich mich bezeichnen? Eigentlich als Läufer. Also ich sehe mich immer noch nicht so wirklich speziell als Ultraläufer, obwohl das viele irgendwie schreiben oder so. Also ich laufe eigentlich alles. Also mir ist es auch wurscht, irgendwie ob lang, kurz. Bei mir gibt's oft so Stimmungsschwankungen. Einmal habe ich Lust, irgendwie plötzlich nochmal lang zu laufen, aber dann irgendwie kommen wieder so Erinnerungen, ja, raus von früher, irgendwie 10.000 Meter auf der Bahn oder so. Dann kribbelt's manchmal in den Beinen und ich habe einfach Bock, irgendwie rauszugehen und mal 5 Kilometer all out zu rennen. Also irgendwie, ich bin einfach ein Läufer, der alles gern läuft.
Ja, also ja, auf jeden Fall eine ganz tiefe Leidenschaft für unseren Sport logischerweise. Auf der anderen Seite bist du ja nicht nur, weil du ein bisschen reifer bist, um nicht zu sagen ein bisschen älter als Philipp, ja, das haben wir ja gemeinsam, obwohl ich noch deutlich älterer bin, aber wir sind ja beide schon insofern weise geworden, als dass man zwischendurch auch mal Rad fahren muss. Ja, das hat Philipp noch nicht begriffen, ja, aber du baust das ja auch sehr regelmäßig in dein Training ein. Was hat dich dazu gebracht und was sind sonst noch Komponenten, die du außer Laufen machst?
Ja, tatsächlich, seit ich hier wohne, an den Bergen, quasi in Inzell wohne ich, im schönen Chiemgau. Und ja, ich bin hierher gezogen, habe natürlich direkt gedacht, okay, ich wohne jetzt am Berg, da muss ich Höhenmeter schruppen. Und mein ja langfristiges Ziel ist eigentlich beim Ultra Trail du Mont Blanc mal mitzumachen. Und habe dann direkt hier wie die Feuerwehr halt losgelegt im Gelände und jede Woche 6.000-7.000 oder ja um die 6.000 Höhenmeter gesammelt. Mit 130 Kilometern oder sowas. Und das ist halt schon brutal und geht natürlich schon mehr auf die Knochen, Gelenke etc. als Straßenlaufen, wenn es auch vielleicht manche anders sehen. Aber ich sehe so, Trailrunning ist halt schon extrem hart. Vor allen Dingen das Downhill-Rennen. Und ja, dann bin ich halt direkt mal schön umgeknickt hier. Nach außen, Außenbänder an oder Abriss oder Überdehnung, wie auch immer. Die Behandlung ist eigentlich immer die gleiche, Schiene tragen, ruhig stellen. Bei mir heilt eigentlich alles relativ schnell, von daher war ich nach 2 Wochen wieder fit und habe dann aber überlegt, okay, jetzt direkt nochmal loszulegen mit Laufen, viel Laufen bringt nichts. Also bin ich erstmal auf die Rolle gestiegen, viel Rad gefahren und da habe ich gemerkt, dass das mir eigentlich auch gut tut und mir viel gibt und Grundlage kann man halt auf dem Rad eigentlich super trainieren. Gerade so lange Sachen kann man auch dadurch gut ersetzen.
Ja, ich habe schon gesehen, dass die Triathlon-Gemeinde natürlich auch schon angeklopft hat und gefragt hat, wie es mit deinem Freischwimmer ist, über 3,8 Kilometer. Ne? Waren, glaube ich, heute die Jungs schon auf irgendeinem Post drauf, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Ja, also ich kann tatsächlich ein bisschen schwimmen, aber ich gehe nie schwimmen. Also,
das verstehe ich wiederum.
Also ich habe früher Sport studiert, da war ich während meinem Studium Bademeister. Und habe auch Rettungsschwimmerabzeichen in Silber. Also ein bisschen schwimmen kann ich schon, aber ich weiß gar nicht, das letzte Mal schwimmen war ich echt vor 2 oder vor 3 Jahren beim Halb Ironman da in Frankfurt, beim City Triathlon. Hm. Da war ich das letzte Mal schwimmen, seitdem war ich nicht mehr schwimmen.
Jetzt muss man ja sagen, wenn mich nicht alles täuscht, war einer deiner langjährigen Vereine, vielleicht auch der Verein, in dem du groß geworden bist, korrigier mich, wenn ich falsch liege, war der LC Rehlingen. Das ist ja auf jeden Fall eine bekannte Adresse, würde ich jetzt mal sagen, zumindest in der Bahn-Leichtathletik und vor allem in früheren Jahren mit Schwerpunkt sicherlich im Laufbereich. Da gab es ja auch einige Athleten, die damals schon gut waren. Klar, wir haben jetzt auch wieder Richard Ringer natürlich. Wir hatten, glaube ich, auch, weiß nicht, ob Tobi Blum da immer noch für startet oder früher zumindest gestartet. gestartet ist auch. Aber da gab es ja auch noch andere Namen. Mir fällt Mike Seewald noch ein, mir fällt, wie heißt der, Christian Klein, der Sohn von Werner.
Raphael Schäfer.
Raphael Schäfer natürlich, auch Hindernis und so. Also war auf jeden Fall ja immer schon ein stark geprägter Verein von Läufern. Jetzt, wenn du, ich glaube, du würdest wahrscheinlich auch sagen, Schwerpunkt bei dir war ja in den jungen Jahren wahrscheinlich auch 5 und 10.000. Ich meine auch, dass du bist auch regelmäßig früher in Koblenz gelaufen. Ich glaube, das gibt's das überhaupt noch? Das war ich auch ein legendäres Meeting. Da bin ich auch meine allerersten
Mini, 5.000 genau, Mal gerannt. Mini-internationales.
Hammerstimmung,
ja.
Flutlicht, ne?
Naja, genau.
Ja.
Das vor 2 Jahren gab es das, glaube ich, noch, aber jetzt weiß ich gar nicht.
Ja. Wir haben dieses Jahr, wenn ich das richtig erinnere, glaube ich, 2 Laufveranstaltungen gemacht. Deutlich kleiner auch als selbst beim Mini-International noch. Also das Internationale ist ja irgendwann nicht mehr finanzierbar gewesen. Ja. Da durfte ich einen Weltrekord sehen, ne, von Steve Owett damals, 1500 Meter. Ich glaube, der deutsche Rekord steht auch immer noch von da, ne? Von Thomas Wessinghage aus dem Lauf. Der war da, glaube ich, 3. in dem Lauf. Das war direkt nach einem Gewitter. Ja, also so ein Klassiker nach einem ganz, ganz, ganz heißen, schwülen Sommertag. War dann halt irgendwie halbe Stunde Vollgewitter, alles unterbrochen und danach direkt war der Lauf. Und dann sagt man ja, ich weiß gar nicht, ob es wissenschaftlich tatsächlich belegt ist, dass danach der Sauerstoffgehalt in der Luft höher sei. Ja, und da sind halt endlos wirklich fantastische Zeiten gelaufen worden, unter anderem in der Weltrekord.
Genau, und Stimmung ist mäßig. Man hat als junger Athlet, der ich ja auch damals war, mit Anfang 20, irgendwie immer das Gefühl, da ist so Laufhistorie einfach. War für mich immer ein super spezielles Rennen zu damaligen Zeiten. Jetzt, wie bist du zum Laufen allgemein gekommen? Das ist eine Frage, die ich generell gerne Leuten stelle, weil da gibt es halt die unterschiedlichsten, wie soll ich sagen, Beweggründe. Manche so von ganz von klein auf, manche vielleicht so eher als Quereinsteiger. Manche haben immer schon gesagt, ich will mal was Großes reißen. Manche haben gesagt, ich bin da eher reingestolpert. Wie ging das bei dir los und wer war dein Coach damals in Rehling?
Ach so, ja, also ich bin eher durch Zufall reingestolpert. Ich habe erst Tennis gespielt und meine Mutter ist damals irgendwie zu so einem Waldlauf gegangen, weil Bekannter da mitgerannt ist und dann war ich eigentlich mehr oder weniger nur Zuschauer. Als ich so 16 war, war das und dann hat der gefragt, ob ich nicht mitlaufen will und dann stand ich da mit Jeans und habe gedacht, ja komm, laufe ich mal mit, 6,4 Kilometer, weiß ich noch genau und dann bin ich da mitgejoggt und wurde nicht letzter und so. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht, das war eigentlich ganz lustig, melde ich mich doch mal bei so einem Schülerlauf an, so klassisch 2 Kilometer Straßenschülerlauf. Und den habe ich dann ohne Training quasi direkt gewonnen. Und dann habe ich gedacht, ja, gut, wurde ich halt direkt auch im Ziel angesprochen vom Verein, vom Trainer. Und so wurde ich, war mein allererster Verein war LG Saar 70 im Saarland in Ottweiler, war mein erster Leichtathletikverein. Ja, und da war mein erster Trainer Helmut Schuh, so ein, so ein Oldschool-Trainer, der einen hart rannimmt.
Ich habe so eine konkrete Vorstellung.
sehr netter Typ und auf jeden Fall, aber da wurde ich also, da habe ich halt direkt richtig geknüppelt im Training. Also
direktes Ballern hart gelernt.
Richtig. und irgendwann war mir das dann ein bisschen zu heftig oder ich hatte irgendwie meinen eigenen Kopf und weil halt Rehlingen natürlich bekannt war, auch schöne Trainingsgruppe, bin ich dann irgendwann zu Rehlingen gewechselt und da war mein Trainer mehr oder weniger Werner Klein, ist ja auch bekannt.
Inzwischen nicht, Bundestrainer?
Genau. Schon lange 3 Hindernis.
Teamchef, oder ist er noch 3? Teamchef Laufen ist ja inzwischen.
Stimmt,
ja,
also Leitender
Bundestrainer Lauf ist ja.
Genau, aber wenn Werner zuhört, der weiß eh, dass ich immer so meinen eigenen Kopf hatte und ich habe sowieso nie gehört auf das, was die Trainer sagen.
Also die klassische Schule, ne? Trainingsplan annehmen, durchlesen und sagen, ach, schauen wir mal.
Ja. Ja, und dann, keine Ahnung, dann hatte ich halt immer meinen eigenen Kopf, so was dann Training angeht. Oder dann hieß es irgendwie Samstag Tempo-Dauerlauf 12 Kilometer im Wald und ich bin dann halt ein 30er zu Hause allein gerannt oder so Sachen, keine Ahnung. Irgendwie hatte ich da immer so meinen eigenen Kopf, was ich mehr Lust habe. Und irgendwann, ich glaube 2005 war es dann, ab 2005 habe ich dann eigentlich nur noch so für mich trainiert, wie ich irgendwie Lust hatte dann.
Genau. Aber war das jetzt so aus einer jugendlichen, wie soll ich sagen, Rebellionsphase heraus oder einfach, dass du jeden Tag dir überlegt oder gar nicht überlegt hast, sondern eher in dich reingefühlt oder gehört hast, wo habe ich heute Lust drauf?
Ja, so ungefähr. Also, ne, ich habe auch immer gerne auf der Bahn irgendwie Wettkämpfe gemacht, aber so 800 und 1500, die fand ich halt immer extrem hart. Also 800 Meter war halt gar nicht mein Ding. Mein erster Trainer hat immer gesagt, okay, 800 muss man rennen für die Schnelligkeit, ist klar. Aber das war für mich eigentlich immer so, boah, immer so krass anstrengend. Und es ist halt echt, 800 und 1500 sind halt echt so die härtesten Distanzen eigentlich. Oder 3000 eigentlich auch noch. Und 5000 hatte ich dann schon lieber gemocht. Aber eigentlich habe ich immer schon am liebsten gemocht, wenn man irgendwie Samstag in den Wald gegangen ist und es hat irgendwie so ein 30er im Gelände gemacht. So Sachen. Das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Irgendwie die langen Dinger im Training und einfach mal gucken, wie weit kann man eigentlich laufen oder und dadurch eigentlich diese Waldläufe haben mir am meisten Spaß gemacht und Cross vor allem auch, Crosslauf.
Interessant.
Und die Bahn hat mich eigentlich nie so richtig geflasht. So.
Musste man halt irgendwie auch machen, weil es waren halt ein paar Sommermonate, ne? Da gab es halt nichts anderes.
Genau, ich war ja schon also Junioren-Vize-deutscher Meister, 10.000 Meter damals hinter Alex Lubina und so Sachen. Und Dritter über 5.000 damals hat Wolfram Müller 3 Titel geholt. Alles in Trainingsschuh, 1500, 3000 und 5000.
Ich habe nur von dieser Geschichte gehört, aber das war vor meiner Zeit. Aber offensichtlich ist das die Wahrheit gewesen.
Das ist die Wahrheit. Ich war dabei. Also ich war da.
Aber der hatte natürlich auch ziemliche Probleme mit den Füßen und Sehnen und so weiter.
Genau, ja. Deshalb ist er nie in Spikes gerannt oder selten, weil das zieht natürlich hin am Achillessehnen natürlich brutal. Und genau da hat er 1500, 3 und 5 gewonnen. Und da war ich damals. Vierter über 3 und Dritter über 5000 Meter und so Sachen, ja. Aber im Prinzip habe ich immer mehr Cross und die so, die bisschen, ja, extravaganteren Rennen oder Trainings gereizt.
Weil ich das ja vorhin angesprochen hatte, dass du eine Zeit lang mal in London gelebt hast. Da gibt es ja eine sehr, sehr ausgeprägte, also in England oder Großbritannien überhaupt, eine sehr, sehr ausgeprägte Cross-Szene. Und im Prinzip rekrutieren die ja ihren kompletten Laufnachwuchs über Schulen, über Cross-Country-Laufen.
Genau.
Erzähl mal, wie das da war und wo der Unterschied liegt zu dem, was in Deutschland so passiert.
Also das ist halt super interessant. Das hat mich richtig beeindruckt. So England, also ich habe in London gewohnt und bin nur tatsächlich auch für einen englischen Verein gerannt, für Kent AZ, so ein Londoner Verein. Und hat richtig Spaß gemacht, dort zu trainieren mit den Jungs auch teilweise, richtig schnelle Jungs. Und dann bin ich auch südenglische Crossmeisterschaft gerannt. Also das war nur die südenglische. Parliament Hill, das waren halt erstmal nicht wie in Deutschland 10 Kilometer flach, sondern 15 Kilometer mit richtig Höhenmetern im Gelände. Also richtiger Cross. Also richtig lang und richtig Schlamm und richtig hügelig. Also richtiger Berg drin. Und nicht wie in Deutschland dann 100 Athleten bei einer Meisterschaft am Start, sondern 1200.
Alter.
Und dann wurde da halt gestartet, jeder Verein in so einer Box, also wie bei Cross-Europameisterschaft quasi. Cool. In so einer Box, genauso wird das dann dort gemacht, aber halt 1200 Starter. Also da geht's halt richtig zur Sache. Und weil das Coole ist halt, da ist halt, gut, mittlerweile haben wir in Deutschland auch wieder ein super Niveau, wo auch echt krasse Zeiten gerannt werden. Aber so damals, als ich da gerannt bin, war in Deutschland ja nicht so viel los. Jetzt geht's nochmal richtig zur Sache, das freut mich. Und ja, in England ist es halt so, da ist sich keiner zu schade. Da steht auch stand auch Mo Farah so beim Cross dann immer an der Startlinie bei so Meisterschaften und so. Also da ging schon ordentlich was ab und war cool.
Und sag mal so zur Wertschätzung, ja, weil Cross läuft ja bei uns eher so wirklich nebenbei, ja, das muss man echt sagen, ja, also hat eigentlich ja nur so einen Vorbereitungscharakter, mehr oder weniger, ja, eigentlich ist ja jetzt so der Beginn der Cross-Saison, aber im Prinzip ist so Anfang Januar schon wieder vorbei und da finden halt vielleicht 3 oder 4 wirklich nennenswerte Wettkämpfe statt und das war's dann, ja. Wie ist das in England, weil wenn so viele Leute starten, ist ja erstmal auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, logischerweise.
Ja, viel mehr, das war also die südenglische und das war noch nicht die englische, wie gesagt, das war da echt, kam dahin und gedacht, das gibt's ja gar nicht, also vorher alles schon mal mitgemacht in Deutschland, alle Meisterschaften, aber das war der Aufbau so wie olympische Meisterschaft im Cross oder so, da standen überall so Zelte rum und jede Mannschaft ein riesen Zelt, wo sich vorher getroffen wurde und dann ging's halt irgendwann los, also das war ein riesen Event eigentlich und da war auch jeder so am Start, der Rang und Namen hat und das ist halt, da macht jeder mit irgendwie. Also das ist schon, war schon eine Riesenveranstaltung.
Muss man vielleicht anfügen noch als Ergänzung, dass natürlich, und das habt ihr sicherlich jetzt schon aus Flohs Schilderungen rausgehört, die Britinnen und Briten natürlich bei zum Beispiel Cross-Europameisterschaften in aller Regel zu den, sagen wir mal, mitführenden Nationen gehören, auch was die Teamwertungen anbelangt. Also sie haben da oft eine richtig krasse Dichte und zumindest in der Zeit, in der ich jetzt aktiv Sport treiben durfte, muss man auch sagen, dass echt viele Leute, wie du schon gesagt hast, du hast Mo Farah erwähnt, aber auch so Chris Thompson, Andy Vernon und sowas, das sind ja alles Leute, die damals im Cross schon dabei waren und sicherlich auch aufgefallen sind durch ihre Leistungen. Ist aber bei den Damen ja ähnlich, eine Steph Twell oder jetzt hier eine Charlotte Perdue, die jetzt auch in London wieder Bestzeit gerannt ist. Die sind vor allem, muss man auch sagen, damals im Cross herausgestochen. Vor allem eine Charlotte Perdue, die war ja in jungen Jahren, denkt man ja nicht an Marathon. Und da hieß es immer, ja, ob die auf der Bahn mal was reißen wird. Naja, die rennt halt jetzt 2:23 Marathon. Also die finden dann schon ihre Wege mit dieser Stärke, die du dir da irgendwie auch holst und dieser Kraftausdauer, dann irgendwo ihre, wie soll ich sagen, favorite Disziplin zu finden. Und das war schon immer echt beeindruckend, wie die da aufgetreten sind. Die ein oder andere Cross-EM durfte ich auch im Nachwuchsbereich und einmal auch bei den Männern in Belgrad damals mitmachen. Und da waren halt in der Regel die deutschen Teams immer dünn besetzt, sag ich mal, wobei wir damals bei den Männern sogar auch mit Steffen Ulitschka und Richard Ringe auch sogar mal eine Männermannschaft noch hatten. Wir waren damals noch dabei, kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, aber das ist jetzt eher die Ausnahme als die Regel gewesen. Steffen war ja traditionell eigentlich so ein Einzelkämpfer, der ich immer die Cross-EM auch immer gerne mitgemacht hat, aber da gab es selten Teams und bei den Briten gibt's von der U20 bis in aktiven Bereich über U23 ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen immer volle Teams und das war auf jeden Fall beeindruckend. Kann ich mir dementsprechend auch nur in Ansätzen vorstellen. Ich habe mich vorher auch gefragt bei deiner Schilderung, 1200, das muss ich mir vorstellen, für sagen wir mal, regionale Meisterschaften, also für Südengland, 1200, da muss man sich schon mal überlegen, was für eine Wiese ist das eigentlich, um das überhaupt 1200 Leute aufstellen zu können.
Also das ist brutal. Also der Startstrich war so 400 Meter breit.
Da könnt ihr euch jetzt zu Hause alle vorstellen, wie wohl der erste Kilometer ausgesehen hat, weil jeder,
also der erste Kilometer kann ich, ja? Entschuldigung, genau, zur Selektion ging es halt direkt einen Hügel hoch halt, ne?
Ah, okay, krass. Und dann, jeder will ja als Erster um die erste Kurve, ne? Das könnte man sich so vorstellen, dass wahrscheinlich Vollsprint in den Hügel reingehen kann, vermute ich mal.
Und dann in der ersten Kurve war ich.
Und dann sind es halt nochmal 14 Kilometer zu
laufen. Und dann sind es halt noch 14, genau.
Also meine Erfahrungen beim Crosslauf sind wenig glorreich und auch nicht schön gewesen. Ja, ich bin, glaube ich, einmal bei den Kreis-Crossmeisterschaften mitgelaufen, weil irgendwie musste die Mannschaft vollgemacht werden. Und dann ist mir direkt halt nach 100 Metern einer in die Hacken getreten und hat mir den Schuh ausgetreten.
Ich hoffe nicht mit den langen Dornen, das wäre wahrscheinlich unangenehm.
Nee, das war im Wald.
Okay,
ja. So, und dann ist natürlich, was machst du? Ne? Dann läufst du ein Stückchen weiter und dann musst du ja anhalten. Ne? Und so, das war dann halt irgendwie Schüler A oder sowas. Ja, der ist ja viel zu kurz, ne? Also bin ich dann irgendwie, glaube ich, Vorletzter geworden. Super.
Da hätte ich auch einen Tipp, einfach weiterlaufen. Weil ich bin auch deutsche Crossmark gerannt in Regensburg sogar.
Okay.
Damals hat Desaleng Terefe gewonnen, aber das sagt wahrscheinlich keiner mehr was. Ein Äthiopier, der war so, ich weiß nicht, ob er eingebürgert war, der war plötzlich da und hat irgendwie plötzlich deutscher Meister, Männer, 10 Kilometer Straße gemacht und alles Mögliche.
Okay.
Und der war da, war aber noch A-Jugend, ich war auch A-Jugend und der kam dann plötzlich da. Was ist das jetzt, Desaleng Terefe, noch nie gehört. Und der hat, da bin ich mit Raphael, also für Rehling, gestartet. Da haben wir Mannschaftsgold geholt und ich war Vierter, Fünfter, Sechster, knapp vor Arne Gabius war ich damals.
Okay.
Ja. Und dem Desaleng Terefe, den hat einer direkt im ersten Matschloch den Schuh ausgetreten. Da hat er halt ohne Schuh gewonnen. Was soll das?
kann man mal machen.
Entschuldigung, ich bin halt weich. Entschuldigung.
Alles gut.
Ja. Und weil du das schilderst mit diesen 1200 Leuten, ich habe tatsächlich so ein Erlebnis auch mal gehabt. Ich glaube, ich habe das in irgendeiner Folge am Anfang unserer kleinen Reihe, die heute übrigens die 76. ist, schon mal erzählt. Ich hatte eine Langfristwette mit meinem Vater. Da war ich noch Mehrkämpfer, ja, und hatte vor allen Dingen eine große Fresse, ja, und habe gesagt, okay, du kannst machen, was du willst. Über 10 Kilometer habe ich dich jederzeit blind, sag einfach jetzt und wir laufen, ja. der war damals Marathonläufer, Bestzeit 3:06. Also so langsam jetzt nicht, ne? Aber ich halt große Fresse, wie gesagt, ja. Ja, und dann weckte er mich halt an einem sehr, sehr schönen, sehr kalten Morgen im Dezember, ja, zum Nikolaus-Cross in Oberhausen. Ja,
okay.
Wunderbar. Ich war ungefähr 3,5 Stunden im Bett, weil wir noch aus waren den Abend vorher. Und es war sehr, sehr kalt und ich habe gesagt, ja, fahr schon mal vor. Ja. Ich bin dann nachgefahren, hatte natürlich eine Trainingshose an, ja, weil es mir echt kühl war. Ja. Da habe ich gedacht, boah, die lässt du mal an beim Laufen. Ne. Da war ich natürlich schon 6 Kardinalfehler in einem, ist ja klar. Dann komme ich da in die Startlinie und da war das so ähnlich, wie du beschrieben hast, Flo. Da waren da 1500 Starter. Ja, auf so einer Wiese standen die da alle rum und das endete oben in einem Feldweg. Da habe ich gedacht, okay, das kann ja nicht funktionieren. Also jedenfalls so nicht. Ne? Und wenn ich ja irgendwas konnte, dann war das schnell loslaufen. Das ging schon. Ne? Und es war so leicht bergan. Dann bin ich vielleicht so als, weiß ich nicht, 15. oder 20. da oben eingebogen und bin dann von 1000 Leuten auf den 10 Kilometern überholt worden. Das war auch nicht so schön. Ja, weil das war halt wirklich sehr, sehr gut besetzt. Damals hier mit Willi Bühlbeck und so. Ja, der war ja in meinem Verein. Ich war beim TV Wattenscheid. Und ja, dann wirst du halt nur überholt. Ja. Krass. Und dann war es halt so, dass eine Sprintentscheidung gegen meinen Vater, ja, und sprinten konnte ich ja, ich war eine Sekunde vor ihm im Ziel.
Ja, alles bewiesen, oder?
Ja. Danach habe ich meine Karriere beendet beim Crosslaufen. Alles erreicht. Ja, das sind ja so Erlebnisse, ja, sind so Schlüsselerlebnisse, die einen dann ja irgendwie nach vorne bringen. Hast du, Flo, irgend so ein Schlüsselerlebnis oder so ein Vorbilderlebnis, dass du sagst, wow, das hat mich dann nach den Anfängen, die du geschildert hast, noch mal so richtig geflasht?
Ja, tatsächlich. Also so eins meiner krassischen Rennen war tatsächlich diese südenglische Crossmeisterschaft mit den 1200. Deshalb habe ich das auch erwähnt. Wahrscheinlich 1200 Starter und da ging es halt richtig zur Sache. Also richtig krasse Läufer am Start. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber halt jede Menge, die irgendwie im Anschluss halt so 28,5 über 10 gerannt sind, also ja. Einige. Und ja, da kam ich dann als Fünfter im Ziel am Schluss. Also das war schon richtig krass und irgendwie, das hat mir schon Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, dass so längere Dinger irgendwie länger, umso schwerer, umso besser für mich, weil da war da noch der Matsch, also fast bis zum Knie hoch teilweise.
Total.
Und das hat mir halt super viel Spaß gemacht, also deutlich mehr als Bahn. Und da hatte ich halt, als ich dort in England gewohnt habe, auch noch so ein Buch in die Hand bekommen, irgendwie von so einem Ultraläufer. Mhm. Und das gelesen auf Englisch und das hat mich dann weiter inspiriert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich ist es so Ultra, finde ich spannend. Und Cross, also querfeldein, finde ich spannend. Dann lag es eigentlich nahe, dass ich so in Richtung Trailrunning gehen will irgendwie.
Wie alt warst du damals, als du für dich, sagen wir mal, dieses Thema Trailrunning mehr greifbarer wurde oder so, dass du sagst, das will ich ausprobieren? Weil das ist jetzt schon ein Switch, das ist jetzt in der heutigen Zeit auch nicht mehr komplett ungewöhnlich, aber wenn du jetzt wahrscheinlich, wann war das, vor 10, 15 Jahren, wo du dich wahrscheinlich...
2011
ungefähr, okay, also 10 Jahre. 10. Ich finde schon, dass, also das ist natürlich meine Außenperspektive als jemand, der gar nicht aus der Szene ist, da kannst du auch gerne sagen, das stimmt gar nicht, war früher schon geil. Aber ich fand, früher hatte Ultralaufen oder Traillaufen, das war sehr abstrakt, vor allem, oder zumindest für die Leute, die aus einer klassischen Leichtathletik und Bahn, Geschichte kamen und darin groß geworden sind. Das ist natürlich was anderes, wenn man vielleicht als Quereinsteiger später zum Laufen kommt. Und war ja damals, glaube ich, noch nicht so ganz eventmäßig ich meine, das haben schon auch Marken, glaube ich, für sich jetzt entdeckt in den letzten Jahren. Ne?
Ja,
also
ja,
es gibt die richtig krassen Events, natürlich als Adidas-Athlet fällt einem dann natürlich irgendwie Garmisch ein, wo ja, glaube ich, diese Infinite Trail, wie auch immer, Championships sind oder so. Da gibt's, wenn man natürlich ein bisschen darauf achtet, fällt mir das auch mehr auf. Also das Mont Blanc-Rennen, was du auch gesagt hast, ist natürlich ein Riesending einfach auch von der Bedeutung her. Das war wahrscheinlich vor 10 Jahren jetzt noch nicht so ganz. Klar, du hast am Anfang gesagt, du würdest dir gar kein Label geben, jetzt ich bin Ultraläufer, ich bin Trailläufer oder wie auch immer, sondern du bist ja immer offen für alles. Aber den Schritt zu gehen, sozusagen, ich lasse das vielleicht diese Wettkampfsport Cross oder Bahn erstmal hinter mir, das ist ja schon auch mal eine Entscheidung, die man erstmal so treffen muss oder zumindest sich dem anderen zuwenden muss. Wie alt warst du damals und war das dann erst in Deutschland so oder hast du das schon in England mal ausprobiert?
Nee, das war dann, also mit Ultra, also meinen ersten Ultra bin ich erst 2011 gelaufen, dann in Luxemburg. Also als ich in Deutschland gewohnt habe, bin ich in Luxemburg meinen ersten so Ultra-Trail gelaufen, so einen 50-Kilometer-Trail-Lauf in Luxemburg. Und davor bin ich eigentlich noch normal Marathons gerannt. Also da war ich ja mal Dritter bei Deutsche Marathonmeisterschaft, die war damals in Hamburg, so eine Hitzeschlacht. Mit 2:24 bin ich da gelaufen, aber die sind halt alle vorne weggeprescht und sind dann eingegangen und ich habe sie halt nach und nach eingeholt. Kam mir dann entgegen die schlechten, die oder die, ja, die nicht so ganz idealen Bedingungen, sowas mag ich eigentlich. Ja, aber 2011 habe ich dann so richtig angefangen, eher mit so langen Dingern und dann hat mir das halt direkt Spaß gemacht irgendwie. Ich wollte mal sehen, wie ist das eigentlich länger als ein Marathon zu laufen und dann halt noch im Gelände. Das fand ich dann spannend und dann, ja, nach dem ersten Lauf habe ich direkt gewusst, okay, das macht mir Spaß, deutlich mehr Spaß als jetzt so die normalen Dinger, sag ich mal.
Ja. Das ist ja nicht nur eine Herausforderung, was jetzt die, die Länge der Strecke angeht, sondern ja auch eine entsprechende Länge der Zeit. Ja, wir haben da oft schon drüber gesprochen, dass ja im Prinzip die allermeisten Läuferinnen und Läufer aus unserer Gemeinde hier viel länger laufen als ihr Profis, ja, weil die einfach länger unterwegs sind für zum Beispiel einen Marathon. Ja, also wenn ich 3, 4, 5 Stunden laufe, ist ja eine völlig andere Belastung. Wie hast du dich halt auf diese längere Belastung dann vorbereitet oder eingestellt und was musstest du verändern in deinem Training, um überhaupt das halt dauerhaft und dann noch eben mit entsprechenden Höhenunterschieden zu bewältigen?
Ja, eigentlich habe ich gar nicht so viel geändert. Eigentlich ist, ja, sagen wir mal, wenn man so ein Ultra-Trail machen will, sagen wir mal so, wenn man fit ist, so Philipp könnte jetzt auch ohne Probleme 50 Kilometer Straße, ist ja schon ein Ultra, ohne Probleme wird er das durchlaufen, wird direkt deutscher Rekord laufen zum Beispiel.
Das, muss es halt das ist eine gewagte These, weil das weiß ich nicht, das würde ich jetzt von mir selber nicht behaupten, aber das ist doch auch ein 3:20er-Schnitt oder so, oder?
Ich glaube, wir sollten da eine Wette machen. Das schreit nach einer Wette.
Oh Gott.
Also, nee, schneller als 3:20. Nee, das ist, ich glaube, also Paul Schmidt hat den aktuell mit 2:49.03.04.
Okay.
Sind 3:26 im Schnitt.
Okay.
Also jeder, der einen Marathon schnell rennt.
Ich sehe schon, ihr zu Hause seht das nicht. Philipp rechnet.
Ich rechne, aber trotzdem
ist es halt für mich. Er macht gerade die Überschläge.
Ich habe krassen Respekt vor allen Ultra-Themen, weil das sind zeitliche Regionen, was du schon angesprochen hast, Ralf. Da kann ich gar nicht mitreden. Kann ich wirklich gar nicht mitreden. Ich glaube, das längste, was ich jemals gerannt bin im Training, waren mal 45 Kilometer. Das war irgendwie 3:35 oder sowas vielleicht mal vor. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und das hat sich jetzt schon, ja, das ging schon irgendwie, aber ja, wie gesagt, 50 oder noch länger. Ich habe nachher noch ein Thema, was ich auf jeden Fall ansprechen will, nämlich den Wings for Life World Run. Da müssen wir auf jeden Fall noch drauf kommen.
Ja, schreib's auf.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben so viele Themen noch auf der Liste, da muss ich auf jeden Fall noch mit Flo drüber sprechen. Das fand ich nämlich damals sehr spannend. Ich klingt krass, ja. Auf jeden Fall für mich. Ich habe da alles, was länger als Marathon ist, habe ich größte Hochachtung. Das sind Welten, da habe ich überhaupt keinerlei Erfahrung und kann da, glaube ich, auch gar nicht mitreden, auch was so Verpflegung anbelangt.
Na, aber die 8 Kilometer, also...
Ach, die würde man auch hinkriegen, meinst du?
Ja, deutscher Rekord ist 2:49. Also ich bin fest überzeugt, wenn du laufen würdest, einfach mal so eine 2:46 hoch mal auf jeden Fall, mindestens. Also direkt deutscher Rekord, das wäre jetzt kein Thema. Aber sagen wir mal so, ein richtiger Ultra, deshalb ist 50 Kilometer für mich auch eigentlich noch kein so richtiger Ultra. Mhm. Ist halt relativ kurz, das liegt eigentlich zu nah am Marathon dran. Also so Ultra ab 60 Kilometer, würde ich halt sagen. Mhm, okay. Oder ein 50 Kilometer Lauf mit vielen Höhenmetern ist natürlich auch krass.
Okay.
Aber flach sehe ich jetzt 50er noch relativ einfach, weil ist sogar einfacher als ein Marathon, weil Marathon ist man ja schon hart unterwegs und 50er denkt, da startet man halt erstmal auch natürlich langsamer.
Ja.
Die 8 Sekunden pro Kilometer langsamer ist natürlich viel einfacher.
Ja. Wenn du früher trainiert hast, sagen wir mal für Cross, für Bahn und vielleicht auch für Marathon, warst du jemand, der damals krass hohe Umfänge gemacht hat? Oder also hast du oft gedoppelt oder hast du mehr so, man kann ja auch mit einer Trainingseinheit am Tag trainieren, die sind dann halt in der Regel länger, so Kawauchi oder so mäßig, die haben ja früher ganz lange, ich sage jetzt mal, keine crazy Umfänge gemacht, der hat ja oft so 140, 100 bis 160 Kilometer vielleicht gemacht und hat halt nie was Kürzeres wie ein 20er gemacht oder und dann halt am Wochenende auch mal tatsächlich Ultras, der hat auch schon teilweise 50 in der Vorbereitung auf dem Marathon im Training gemacht. Warst du jemand, der oft gedoppelt hat und dann so 200 Kilometer oder eher für dich jetzt, sag mal, eine Einheit am Tag und dafür halt gerne auch mal länger, wie du schon gesagt hast, in den Wald und in die Trails mit rein? Und wie war der Unterschied dann zum Traillaufen? Sind die dann noch länger geworden, die Single Runs am Tag? Oder
Nee, also gedoppelt habe ich früher schon mal, klar, aber ja, gar nicht so oft. Eigentlich meistens einmal und meistens so um die 140 Kilometer im Schnitt pro Woche, also 20 am Tag ungefähr. Meistens in, ja, früher bin ich doch schon mal 10 bis 12 Mal die Woche gelaufen. Mittlerweile laufe ich eigentlich nur noch einmal am Tag.
Okay.
Und jetzt speziell für Traillauf sah die Vorbereitung oder sieht die Vorbereitung eigentlich schon ähnlich aus wie beim Marathon. Also ich komme dann, wenn ich jetzt direkt in der Vorbereitung bin, auch auf so meine 140 bis 160 Kilometer die Woche. Aber die 30, 35 Kilometer Longruns, die man im Marathon normalerweise macht, die sind dann natürlich bei mir halt statt 30, 35 sind dann irgendwas zwischen Marathon und 60 Kilometer mit Höhenmetern dann eben.
Aber das machst also du dann einmal die Woche, oder? Das kann man ja nicht zweimal
einmal die Woche machen. Ja, genau. Nee, schon. Okay. Einmal die Woche in so einen ganz langen normalerweise, wenn in der direkten Vorbereitung. Und jetzt im Winter ist es halt dann so, dass ich halt die letzten zwei Winter viel auch zweimal die Woche lang auf dem Rad trainiere, irgendwie so 100 Kilometer auf Swift, also dann auf der Rolle halt fahre als Grundlage. Die ganz langen Läufe mache ich eigentlich im Winter tatsächlich auch auf dem Laufband.
Also, oh mein Gott, sage ich nur, ja.
Wir reden jetzt nicht von 30. Also 30 habe ich auch schon mal auf dem Laufband gemacht, notgedrungen in Zeiten, wo ich irgendwie zwischen zwei Kenia-Trainingslagern war und hier letztes Jahr war da mal Weltuntergang, da musste ich einen 30er auf dem Laufband machen. Aber du redest ja jetzt gerade von lang, also länger als ein Marathon auf dem Laufband.
Ja.
Als Training. Ich rede also nicht von den.
Ach, Training,
Scheiße,
ja.
Mann.
Also fünf. Letztes Jahr, sagen wir auf die Vorbereitung für meinen 100 Kilometer Weltrekord auf dem Band, bin ich vier oder fünfmal 50 Kilometer gerannt auf dem Band.
Ach du Scheiße, ey.
Oh mein Gott.
Vier oder fünf 50er und ein 60er, glaube ich.
Also erstmal ist das ja für mich unvorstellbar, dass man überhaupt länger als eine halbe Stunde auf dem Band läuft, aber das ist ja wieder was anderes, ja. Und für alle, die das vielleicht nicht so genau auf dem Schirm haben, du hast ja sowohl ebenfalls kurzzeitig, das ist ja inzwischen fast schon zu einem Volkssport geworden, den 50 Kilometer Weltrekord auf dem Laufband gehalten. Das ist, glaube ich, zweimal inzwischen verbessert, ne?
Der 50 Kilometer wurde schon vier, fünfmal verbessert.
Ja, das ist, hab ich ja gesagt, das ist ja schon ein Volkssport, ja.
Genau.
Aber du hast auch die 100 Kilometer Marke über, also auf dem Laufband gebrochen, was schon auch wirklich crazy ist. 6,5, ne? 6,26?
Genau, 6,26. Ja.
Eigentlich also war sechs mein Geheim. Stunden, wir reden über 6 Stunden.
Leute zu Hause. 6 Stunden, nicht, dass ihr jetzt gerade irgendwas von Schnitten oder so denkt. Wir reden von 6,5 Stunden, also knapp 6,5 Stunden.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, wir haben ja da auch hin und wieder Fotos von dir gesehen auf Instagram. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr schönes Laufband, was du da hast, ne? Also das ist jetzt nicht irgendein Klapperteil, das in irgendeinem Hotel in der Regel rumsteht oder so, ne?
Nee, von HP Cosmos ist das. Das ist Laufbandhersteller hier in der Nähe bei Traunstein und ist halt schon, ja, High-End und sagen wir mal so, das ist schon, ja, simuliert schon eigentlich fast 1:1 das Draußenrennen. Also ich habe das jetzt ja schon, ich laufe schon lange auf dem Ding und das kann man schon eigentlich fast genau mit draußen vergleichen. Also ich kriege so viele Nachrichten, ja, laufen und Laufband ist ja so viel leichter, man muss nur die Beine hochheben und so ein Quatsch.
So einfach, so einfach.
Sagen wir mal so, es hat Vor- und Nachteile, ne? Draußen ist natürlich, wenn man draußen eine Gruppe hat, wo man sich reinhängen kann man sich natürlich viel mehr motivieren als alleine auf dem Laufband.
Ja.
Und wenn draußen das Wetter optimal ist, mit kein Wind, eine Gruppe, wo man sich reinhängt und eine flache Strecke, dann ist man definitiv draußen eigentlich sogar schneller, meiner Meinung nach. Aber Band hat die Vorteile, man kann halt im Winter bei schlechtem Wetter draufgehen und in kurz trainieren, kann sich ständig ernähren.
Ja. Da brauchst du keinen Radfahrer, der mit dir rumfährt, weil du kannst natürlich alles neben dir platzieren schon.
Genau, man kann seine Getränke neben hinstellen, das ist halt das Ding, aber es ist halt mental schon nicht so einfach und draußen hat man halt noch mal mehr Sauerstoff. Hier im Raum ist natürlich begrenzt. Ja. Man schwitzt halt viel, viel mehr.
Ja.
Also es hat halt Vor- und Nachteile. Aber man kann das schon meiner nach so vergleichen. Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel vor 3 Wochen habe ich einfach mal 5 Kilometer gemacht. Draußen als Test, flach, bin ich 15:30 gerannt, so als harter Lauf. Und bin jetzt vorgestern hier 15:50 auf dem Band nach einer Radeinheit gelaufen. Also es ist schon ähnlich.
Ja, ja. Also ja. Ich sag mal, du hast natürlich vielleicht nicht den Luftwiderstand, den du ja brichst, wenn du dich draußen fortbewegst, selbst wenn es windstill ist. Aber ich empfinde Laufen auf dem Laufband tatsächlich auch als hart, weil draußen, du hast ja mal eine Abwechslung, vielleicht geht's mal ein bisschen runter, du hast einen anderen Schritt oder wie auch immer. Das ist halt auf dem Laufband, zumindest wenn du jetzt eine bestimmte Pace einstellst, weil dein Longrun muss in 3:30 sein oder keine Ahnung, ja, und das nicht progressiv machst, hast du halt immer auch den genau exakt gleichen Schritt, weil das Band das natürlich irgendwie auch so vorgibt. Und das ist, finde ich, schon hart auch. Die Monotonie finde ich hart. Und das mit dem Schwitzen und dem mangelnden Sauerstoff in der Luft, da gebe ich dir 100% recht. Das war bei mir jedes Mal, wenn ich das machen musste, auch echt eklig. Die Norweger, auch ja, geschuldet den klimatischen Verhältnissen dort im Winter, machen das tatsächlich sowohl im Triathlon als auch bei den Läufern, wo ich einige kenne, ganz regelmäßig. Bei denen ist das State of the Art, gehört da ganz normal dazu. Also, dass man vielleicht sagt, okay, wir haben draußen Eis und Schnee, einen lockeren Lauf kann ich mal machen, aber alles, was irgendwie normale Tempobereiche sind, so Richtung 3:20 oder halt auch Tempoeinheiten, laktatmäßige, was weiß ich, Tempoläufe, irgendwie Intervalle, machen die echt konsequenterweise auf dem Laufband. Ein ehemaliger Weggefährte von damals, der Sindre Bourras, der hat früher mit Sondre Mullen trainiert und der hat schon erzählt, Sindre hat den ganzen Winter alles auf dem Laufband gemacht. Alles. Ja. Und das hat im Sommer ja dann offensichtlich auch trotzdem ganz gut funktioniert. Würdest du bei dem HP Cosmos Laufband, wir haben nämlich genau das gleiche Laufband bei uns in Ringsburg bei meinem Leistungsdiagnostiker, deswegen weiß ich, wie gut das Band ist, das ist tatsächlich hervorragend. Ist natürlich auch groß, braucht man auch ein bisschen Platz, aber ist natürlich richtig, richtig geil gefedert. Läufst du mit Incline oder ohne? Also mit machst du so 1% rein? Manche machen das ja, um so ein bisschen vielleicht noch mehr zu simulieren, dass es wie draußen wäre oder irgendwie sowas. Ja. Oder bist du einer, der sagt, nee, mir reicht die 0,0 und gut ist?
Ja, ich laufe eigentlich bei 0%. Okay. Außer ich mache auch spezielle Einheiten, wo ich dann einen Berglauf muss simulieren. Mhm. Also irgendwie 10 Kilometer mit 1000 Höhenmeter auf Tempo.
Krass.
Oder halt, das Coole ist, ich kann hier von meiner Garmin jetzt zum Beispiel die Einheit, wenn ich jetzt heute morgen auf den Berg gelaufen bin, die Einheit kann ich mir aufs Band ziehen und das morgen nochmal simulieren.
Über die Software des Laufbands geht das quasi?
Ja.
Das ist ja abgefahren.
Das ist halt brutal geil. Also ich kann jetzt sagen, keine Ahnung, Zugspitze, da hole ich mir den GPS-Track, den lade ich aufs Band und dann kann ich die Zugspitze quasi von der Steilheit dann simulieren. Also genau die Länge und die Steilheit dann,
Höhenmeter.
Ja, ist schon ganz nett. Also, und aber flach laufe ich eigentlich immer bei 0%, ja.
Okay.
Ein großes Problem bei Laufbändern ist ja Geschwindigkeit, ja. Also diese Profilaufbänder haben ja eine ausreichende Geschwindigkeit, damit auch ihr euch ein bisschen wohlfühlt.
Ich habe noch nie geschafft, dieses Band auszulaufen, muss ich sagen. Nee,
das, also bei der Leistungsdiagnostik. Da muss auch ein bisschen
schneller laufen. 30 km/h ist mir auch ein bisschen zu schnell.
Da muss man schon ordentlich schnell laufen.
Das ist was für die Sprinter dann.
Genau. Auf der anderen Seite ist das ja auch eine Lärmbelastung. Ne? Also machst du dir dann was ins Ohr? Hörst du irgendwas? Hörst du Podcast oder Musik? Oder beschallst du dich so im Raum? Oder lässt du es so auf dich wirken?
Ja, ich bin tatsächlich, also letztes Jahr, im Dezember habe ich einen 50er gemacht, das war auch meine Bestzeit, 2:51, da hatte ich quasi beim Marathon 2:24 Zwischenzeit und da bin ich am Schluss dann so, ja, einfach um mich nochmal ein bisschen zu pushen, habe ich mir noch Musik angemacht, aber normal laufe ich eigentlich fast immer auf Zwift.
Okay. Mhm.
Also Radeln auf Zwift und laufen mittlerweile eigentlich dann auch und ja, sagen wir mal, ganz so spannend wie draußen ist es natürlich nicht, aber man trifft schon so virtuell Leute und man grüßt sich dann und keine Ahnung, dann schreiben mir halt Leute, während ich da laufe. Beim Laufen kann man natürlich nicht so kommunizieren, weil je nachdem, was für Pace, beim Vierer-Pace schreibe auch ich keine SMS mehr oder so. Aber gerade beim Radfahren ist es eigentlich ganz cool, da kann man zwischendrin noch so ein bisschen chatten und irgendwie mit anderen Leuten halt dann labern oder so. Ja, ja, so
für alle, ich mal. Für alle, die das noch nie gesehen oder gehört haben, Swift ist ja im Prinzip eine Ausdauer-Online-Plattform, wo eigentlich eine relativ gute Auflösung für unterschiedliche Strecken, auch Fantasiestrecken oder auch reale Strecken, dann nachempfunden sind mit allen möglichen Ausprägungen von Bergen, Tälern, Untergründen, wie auch immer. Und eigentlich sind da 24/7 Menschen unterwegs auf diesen Plattformen, weil das eine weltweite Plattform ist. Man trifft immer irgendwelche Menschen auf diesen Plattformen, die dann entsprechend auch mit Ländernamen gekennzeichnet sind. Also da weißt du schon, sind die jetzt eher in USA oder in Mitteleuropa oder Deutschland oder was auch immer unterwegs. Plus es gibt ausgewachsene Rennen, vor allen Dingen auch im Radbereich, wo teilweise auch sehr, sehr gute Profis unterwegs sind und da Meisterschaften ausfahren. Da wird auch schon ordentlich Geld bezahlt, logischerweise. Glaubst du, dass sich das auch in Richtung Laufszene noch entwickeln wird, dass es virtuelle Rennen, Meisterschaften in Form eines kleinen Zirkus oder sowas geben können wird in Zukunft? Weil Vergleichbarkeit ist ja immer so das Problem, ne? Was hast du tatsächlich eingestellt und so, ne?
Ja, das ist halt das Ding. Also ich würde es mir wünschen, ich fände es für den Winter eigentlich ganz spannend, wenn es jetzt schlechtes Wetter draußen ist. Gerade bei mir liegt ja dann normalerweise schon viel Schnee, dann ist es halt so, viele denken, ja, der Verrückte hier wohnt am Berg, kann dann geil am Berg trainieren und läuft am Band, was ist mit dem los? Aber es hat halt ganz einfacher Grund, wenn es hier im Winter halt, wenn es eklig ist oder schneit sogar oder bei mir ist halt alles profiliert. Also hier gibt es fast keine flache Strecke. Also wenn ich richtig Tempo laufen will, dann gehe ich halt aufs Band, weil nur da funktioniert es. Es ist ähnlich wie in Norwegen, wenn es da minus 15 Grad hat, da machen Tempoläufe gar keinen Sinn draußen. Ja. Nur deshalb mache ich das so, um fit zu bleiben und mein Training irgendwie zu machen. Und ja, aber deshalb wäre so virtuelle Challenges für den Winter, fände ich gar nicht so schlecht auf jeden Fall. Im Sommer, klar, da läuft halt jeder draußen, da wird sich sowas natürlich nicht durchsetzen. Aber so für bestimmte Jahreszeiten auf jeden Fall wäre das schon spannend. Es gibt ja auf Swift, habe ich einmal so einen Marathon mitgemacht, aber da sind halt nicht so viele Teilnehmer natürlich da. Aber es ist schon ganz witzig, dann sich zu challengen, gerade über die kalte Jahreszeit so ein bisschen motiviert zu bleiben halt.
Ja. Vielleicht, wenn wir schon von Ultras auf Laufbändern sprechen, vielleicht ein kurzer, kleiner Schritt zurück. Und zwar, was würdest du sagen, war, weil man kann ja wahrscheinlich sagen, darfst du mich auch gerne korrigieren, aber ich meine, inzwischen, du kannst von deinem Sport leben. Ne? Du bist, du hast du hast Werbepartner und die dich auch bei Projekten unterstützen und Herausforderungen und sowas. Aber man muss ja sagen, also unser gemeinsamer Bekannter oder unser von uns dreien hier, der gute Jost, bei dem hast du ja früher neben deiner sportlichen Zeit ja auch mal noch, wie es ja viele machen, gejobbt, ganz normal und nebenher natürlich deine sportlichen Herausforderungen gesucht und vorangetrieben. Was würdest du sagen, war dein Durchbruchsrennen? Ne? Also wo du sagst, das war das Rennen, wo sich für mich alles geändert hat, das kennt jeder wahrscheinlich von euch. Ich meine, bei mir war es Berlin 2015 und damit einhergehend logischerweise die Olympischen Spiele, wo sich das natürlich auch auf ökonomischer Ebene irgendwie dann doch so verändert hat, dass man da eben fulltime weiter mitziehen kann. Ich habe eine Vermutung, was es ist, ansonsten bringe ich das Thema natürlich später nochmal mit, aber was würdest du sagen?
Ja, ganz klar, der Wings for Life World Run. 2015 bin ich in Darmstadt gestartet. Und ja, ich fand das halt, ich hatte damals beim Jost in Frankfurter Laufshop gearbeitet und da kam irgendwie, weiß nicht, so ein Werbebanner oder was hat jemand vorbeigebracht oder ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich das spannend gefunden, irgendwie hier, wie es vom Auto verfolgt. Man rennt so weit, ja, bis man im Prinzip eingeholt wird, der als längster läuft, gewinnt, wer als letzter vom Auto eingeholt wird und das Ganze noch für einen guten Zweck. Fand ich natürlich spannend als ja, Ultra-Lauf-Newcomer und ja, direkt in Darmstadt angemeldet und ja, ich hatte halt so ja, dann das Glück oder ja, hat Darmstadt gewonnen, war dann halt halbe Stunde live auf Servus TV halt am Ende und das war ja erst der zweite Wings for Life World Run, war dann halt das Medieninteresse halt ordentlich und ja, war dann halt live im TV und danach ist dann, keine Ahnung, über Nacht halt auch so Social Media etc. meine Kanäle da so ein bisschen explodiert. Da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fanden die das cool, wie ich da so weit gerannt bin und ja, dann hat sich das halt so nach und nach dann irgendwie weiterentwickelt.
Du hast, glaube ich, damals, ich weiß nicht, ob es in Darmstadt war oder ein anderes Jahr in München. Du hast doch auch einmal weltweit gewonnen, meine ich, oder?
Nee, Dritter war ich.
Dritter, okay. Ja.
Was schon crazy ist, ja, um das nochmal klar zu sagen. Ja, du musst die Kilometer nochmal sagen. 74 oder 78, was bist du da gelaufen?
Also mein Rekord ist 84,5 Kilometer.
84,5,
das war damals 3,47er Schnitt. In Mailand bin ich das damals gerannt, in Italien. Und danach wurde aber dann das Konzept ein bisschen geändert. Also danach, das wissen vielleicht auch viele nicht, denn damals hat das Catcher-Car, also das Auto, was einem hinterherfährt, alle Stunde beschleunigt um 1 km/h und jetzt beschleunigt es halt schneller, also alle halbe Stunde.
Okay.
Also man wird halt jetzt früher eingeholt, deshalb schafft auch keiner mehr 80 Kilometer.
Konntest du dich da verpflegen? Du musst ja für 84 Kilometer musst du ja irgendeine Verpflegung haben. Habt ihr da Radfahrer gehabt oder wie funktioniert das? Das ist ja wahrscheinlich nicht nur auf einer Runde, sondern, oder?
Also nee, das ist von A so weit bis B irgendwo.
Ja. und, irgendwo, ja.
Nee, die haben da tatsächlich echt dann auch Verpflegungsstellen aufgestellt, so wie im Marathon, halt Eigenverpflegung. Die konnte man dann vorher abgeben, also wie im Marathon.
Ja, weil das kannst du ja nicht, also du kannst ja nicht einfach sagen, ich laufe jetzt mal los, aber bei 84 Kilometer ist ja dann auch Verpflegung auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
Ja, die ganz Schnellen durften dann auch ihre Eigenverpflegung abgeben. Die wurde dann irgendwo da deponiert, alle 5 bis 10 Kilometer oder sowas.
Ja, der David Schöner, der ja auch schon mal hier bei uns im Podcast war, der ist ja dieses Jahr auch sehr weit gelaufen. Der hatte, glaube ich, 3 oder 4 Leute dabei, die ihn unterwegs die Verpflegung angereicht haben. Ja, weil er ist das in Münster gelaufen, ne? Also nicht bei einer der offiziellen Veranstaltungen. Es sind, glaube ich, auch weniger geworden, offizielle Veranstaltungen. Ne? Durch die App-Runs ist es ja einfach praktisch überall möglich, daran teilzunehmen. Ne?
Ja, genau. Ja gut, bei so langen Distanzen braucht man einfach Verpflegung, das ist klar. Noch viel mehr als im Marathon. Im Marathon, wenn man da sein Getränk schon verpasst, ist schon kritisch. Mhm. Aber beim Ultra, wenn man da einmal so im Loch fällt, ja, eigentlich wie beim Marathon, wenn man einmal sein Getränk verpasst, dann ist es, ja, kann es vorbei sein.
Ja. Hilf uns mal zeitlich von der Einordnung. War das auch die Zeit, wo du dich so, ich sag jetzt mal, in der Ausdauerwelt den ganz großen Herausforderungen gestellt hast? Ich denke da zum Beispiel an den Western States Endurance Run, so ist, glaube ich, der offizielle Begriff. War das damals schon zeitgleich, wo du gesagt hast, hey, okay, jetzt Wings for Life World Run, ich kann mich jetzt vielleicht auch mit dem Medieninteresse entsprechend vermarkten, vielleicht mich fulltime auf den Sport konzentrieren und auch in... Und da muss man ja sagen, also ich glaube, heute ist auch der Wings for Life World Run, falls ein globaler Wettbewerb ist, am gleichen Tag ausgetragen wird, natürlich sehr kompetitiv. Aber da gibt es ja auch gerade in den USA wirklich richtige Ultra-Klassiker, sage ich jetzt mal, die auch ein entsprechend hohes Renommee genießen in dieser Szene.
Mhm. Ja gut, Western States, nee, das habe ich mir eigentlich noch nicht ausgedacht. Also ich dachte dann, okay, Wings for Life, das ist ein gutes Format, das passt auch echt zu mir. Mhm. Da war es dann immer mein Ziel, eigentlich den Wings for Life World Run mal weltweit zu gewinnen. Mhm. Ist eigentlich immer noch ein Ziel. Das habe ich noch nicht geschafft. Mal gucken, was nächstes Jahr passiert.
Ja.
Aber so an 100 Meilen oder so habe ich noch gar nicht gedacht. Also ich habe nur gedacht, okay, so 80 Kilometer laufen ist halt schon weit. Ja. So ein 100 Kilometer Lauf, mit dem habe ich immer schon mal so einen Gedanken gespielt. So 100 Kilometer wollte ich schon mal machen. Aber 100 Meilen, da hatte ich eigentlich so richtig noch nicht drüber nachgedacht damals. Also das war 2015. Ja, und ich bin halt vor dem Wings for Life auch schon, war ich ja 2013, wurde ich Vize-Weltmeister im Ultra Trail. Mhm. Da in North Wales war das damals, vom DLV war. Also Trail Running gehört ja auch tatsächlich zum DLV.
Oh, krass.
Es war damals, glaube ich, oder was vom DUV ausgerichtet, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall zählt die 100 Kilometer Straße zu DLV.
Mhm.
Wie auch immer, auf jeden Fall, damals war ich Vize-Weltmeister im Ultra Trail 2013 und ja, dann kam halt der Wings for Life World Run und aber ich hatte eigentlich nie so dran gedacht, mal 100 Meilen zu rennen und jetzt denke ich eigentlich schon noch weiter.
Gibt's denn noch was weiteres? Okay, das ist die falsche Frage. Wahrscheinlich gibt es immer noch was Krasseres.
Was es alles gibt, das willst du gar nicht wissen. Ja.
Für mich ist 100 Meilen schon, also jenseits von Gut und Böse, das ist so außergalaktisch einfach schon. Ich meine, 100 Kilometer schon crazy, aber 100 Meilen, 160 Kilometer ist abgefahren. Wer macht denn noch was Längeres? Was gibt es da denn überhaupt noch?
Ja, 24 Stunden.
Ah, okay. Ja, okay. Mhm, Ist das,
Habe ich ja im Ende Mai nach dem Wings for Life direkt mal ausprobiert, von mir, von der Haustür aus.
Ja, von, genau, von, du hast aber nicht genau vorher angekündigt, von wo nach wo, richtig?
Ich habe dann so Live-Tracking übers Handy gemacht und dann sind schon tatsächlich
Leute da gewesen.
Ab Kilometer 35 war ich dann bis Ende nicht mehr allein. Also ich bin dann in 23 Stunden bin ich 200 Kilometer gelaufen.
Wow.
Mit 2800 Höhenmeter oder so.
Alter Schwede.
Und ja, das war halt schon lang.
Da brauchst du aber, glaube ich, auch so einen richtigen Verpflegungstross ja dann schon praktisch, oder? Weil da kannst du ja nicht nur dich von Getränken und Gels ernähren. Irgendwann willst du ja wahrscheinlich mal was Festes zwischen den Zähnen haben.
Ja, alles möglich eigentlich. Also das ist halt auch nochmal speziell. Bei so einem Ultralauf tickt halt auch jeder anders, was man so nimmt. Also was bei mir echt gut funktioniert, ist Pizza halt.
Wirklich?
Ja.
Das habe ich schon mal gehört, dass das auch bei sehr vielen anderen Menschen sehr gut funktioniert.
Ja, Pizza.
Also mit ohne Laufen auch. Super.
Ja, ich hatte ja das eine Projekt von Laufen nach Laufen da letztes Jahr. Ja. Und da hatte ich tatsächlich in jeder etwas längeren Pause, die so 90 Minuten ungefähr vielleicht lang war, habe ich immer eine ganze Pizza gegessen.
Krass. Und dann irgendwas Spezielles oder egal? Oder immer Pizza, Ausdauer?
Nein, ich ernähre mich ja schon jetzt über zwei Jahre vegan und dann halt vegan halt mit Gemüse.
Okay.
Gemüsepizza. Und das hat eigentlich super funktioniert.
Sag mal, wo wir jetzt gerade bei vegan sind, da ist ja Uli Hoeneß, wie ich diese Woche gelesen habe, ein ganz großer Freund von. Ja, seine verwegene These war ja, da wird man sowieso nur krank von. Ja, ja gut, als Experte muss man sich ja auch mal einmischen in Diskussionen, finde ich. Ne?
Also
in wesentlichen Diskussionen einmischen. Ne? Aber nimm uns mal mit, warum hast du das gemacht? Aus physiologischen oder ethischen oder weltanschaulichen Überlegungen und wie machst du das dann halt wirklich in harten Trainingsphasen? Weil das ja nicht ganz einfach ist.
Es ist eigentlich, also für mich jetzt ist es sehr einfach eigentlich. Und ich habe früher in der WG gewohnt in Frankfurt, da haben wir natürlich immer schön den Grill angeworfen und ordentlich Fleisch draufgehauen. Aber als ich dann aus der WG ausgezogen bin und mit meiner jetzigen Frau zusammen, die sich vegan ernährt, dann war es eigentlich so, dass ich halt daheim zu Hause eigentlich nur noch mich vegan ernährt hat, weil meine Frau vegan ist. Und dann hat sich das so entwickelt. Also viel Fleisch habe ich dann eh nicht mehr gegessen, nur wenn ich vielleicht mal unterwegs war. Aber irgendwann hatte ich dann mal überlegt, ja gut, die 6-7 Mal im Jahr, wo ich da ein bisschen mal einen Burger esse oder so, auf die kann ich eigentlich auch verzichten. Und jetzt seit wir hier, sagen wir mal, im Ländlichen wohnen und mal wir die Kühe so vor der Haustür da so rumspielen sieht auf der Wiese, dann irgendwie hat sich das dann auch so, ja, so geändert, dass ich denke so, okay, die will ich jetzt nicht unbedingt essen. Irgendwie. Und wie gesagt, meine Frau ist auch vegan schon lange und dann wird halt daheim natürlich nur vegan gekocht und dann war da eigentlich kein großer Schritt irgendwie. Die
ist eher schleichend dann quasi.
Schleichend,
ja, genau. Schon ein bisschen gekommen, okay. Das ist natürlich gut, wenn man jemanden hat, der schon da drin ist in der Szene und in der Materie auch.
Also dass man zu Hause, natürlich ja, kann sich ja jeder ernähren, wie er es am liebsten mag, macht man ja logischerweise auch. Also ich habe oft Schwierigkeiten, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass es nichts Gescheites zu essen gibt. Ja, egal ob jetzt so oder so, aber einfach nichts, wo ich sage, das würde ich jetzt wirklich essen wollen. Das Problem habe ich eher, wenn ich so jobtechnisch unterwegs bin.
Ja, gut, das ist halt, kann halt schon ein bisschen schwieriger werden. Also hier zum Beispiel, teilweise, wenn man hier in kleineren Dörfern oder sowas unterwegs ist vielleicht mal, da ist es natürlich dann nicht so einfach.
In wie viele Restaurants bei dir in der Umgebung kannst du reinlaufen und sagen, ich hätte gern ein veganes Gericht?
Ja gut, jetzt wohne ich halt hier, da kenne ich natürlich 3-4.
Ja, okay. Ja.
Aber sonst, wenn man jetzt, keine Ahnung, dann fährst du irgendwo auf irgendeine Meisterschaft oder irgendein Rennen in, keine Ahnung, wo, Baden-Württemberg oder sonst wo, auf dem Kaff, da wird es dann natürlich schon schwieriger.
In Texas wird es auch schwierig, das kann ich dir sagen.
Ja, da gibt es nur T-Bone Steaks.
Also. Ja. Sag mal, aber Incel kenne ich ja natürlich ganz gut, weil ich im Winter ja als Schnelllaufreporter für die ARD bin. Das ist ja eigentlich der wahre Sport in Incel, ja? Alles andere wird ja...
Maximal geduldet, würdest du sagen, oder?
Nee, es gibt natürlich natürlich schon auch, also viele Leute, die bergsteigen in Insel. Ja. Ja, sehr viele, also vor allen Dingen auch im Sommer, weil es ein paar tolle Berge drumherum gibt, wo man übrigens auch einen super Blick auf Insel dann selber hat. Plus natürlich Radfahrer, Mountainbiker und was du alles willst, das ist ja klar. Übrigens ja nur 25 Minuten bis Salzburg, das haben die meisten nicht auf dem Schirm, ja, also bergab jedenfalls. aber Eisschnelllauf ist ja der Traditionssport in Insel. Ne? Schon mal versucht, schon mal Kontakt gehabt mit der Szene, weil die Leute fahren natürlich auch sehr, sehr gut Rad. Ne?
Ja, also ich sehe, aktuell sind ja echt viele am Trainieren. Ich glaube, jetzt Ende Oktober ist hier Deutsche Meisterschaft.
Nächstes Wochenende, ja. Also nicht dieses, sondern das nächste Wochenende. Letztes Oktober. Bist du da, Ralf? Ja, da muss ich mal vorbeischauen, ja. Okay. Das ist nämlich die Quali für die Weltcups. Und wer sich bei den Weltcups nicht präsentieren kann, der kann nicht in Nordamerika laufen. In Nordamerika sind ja die Hochgebirgsbahnen, also in Salt Lake City, Calgary etc., da sind halt viel schnellere Zeiten möglich auf dem Eis. Mhm. Und entweder qualifizierst du dich über Weltcup-Platzierung oder über Time-Trials für die Olympischen Spiele. Mhm. So, und wenn du da nicht startest da oben, dann wird es richtig schwer, sich für die Spiele zu qualifizieren. Und deshalb sind die deutschen Meisterschaften so wichtig. Letztes Wochenende waren alle top Holländer in Insel, die häufig in Insel sind. Und haben da nicht nur die Eisbahn, sondern sicher auch die Straßen mit ihren Rädern bevölkert.
Also jeden Tag, also ich sehe hier jeden Tag, ballern die hier lang an meinem Haus. Und die sind ja auch alle brutal fit auf dem Rad. Das ist ja, das sieht man hier echt teilweise jetzt momentan dann echt so eine Riesengruppe. Die eine Holländer-Gruppe, was sind das für welche? Ja, den hatte ich mal getroffen, Red Bull-Kappe angehabt wie ich. Und dann dachte ich mir, was ist das für eine? Dann hat er mich gefragt, was ich so mache, was ich arbeite für Red Bull. Da habe ich gesagt, ja, ich bin Athlet. Ich lauf so ein bisschen. Und dann habe ich gefragt, was er für einer ist. Da hat er gesagt, ja, macht so ein bisschen Eislauf. Dann war es aber hier Kjeld Nys oder so, der hält alle Weltrekorde über 1000 und 1500.
Ja, der ist Olympiasieger. Über
Zweifacher, dreifacher Olympiasieger ja, genau. Oder so. Ja. Ja, egal, also so Burschen laufen hier halt rum, also hier geht's richtig zur Sache.
Ja. Und, aber das ist ja irgendwie auch cool, ne, dass ich so, also das ist ja beides Ausdauersport, ja, die halt ja auch immer diese Schnittmengen haben. Ja, die Schnittmengen laufen ganz oft ja übers Radfahren, ja. Also deshalb, ja. Philipp, kannst du da leider diese Schnittmengen nicht so genießen.
Absolut,
ne?
Ich bin
ja,
da raus.
Aber das ist ja erstaunlich, wie viele Sportarten Radfahren, ja. Mhm. Nicht so gerne laufen. Als Schnellläufer sind natürlich physisch auch in der Lage, gut zu laufen, aber sie machen es wahnsinnig ungern, weil die haben natürlich sehr kräftige Oberschenkel. Und nicht so eine ausgeprägte Wadenmuskulatur. Ja? Und deshalb ist das Laufen passt gar nicht für die. Ja? Da haben die auch gar keinen Bock drauf. Ja?
Ja. Na, immer wenn ich hier am Trainieren bin und durch Insel renne oder vielleicht gerade mal ein bisschen Tempo mache oder so, war echt schon 3-4 Mal, dass da irgendeine Gruppe vorbeifährt und dann, hey Flo, was geht ab? Und oder dann kam plötzlich eine Frau von ihnen, hey, ich soll dich grüßen, hier von meiner Schwester. Ich so, okay, wer ist das jetzt? Habe ich halt nicht erkannt, ne? Helm an und ich meine, mit Helm und Sonnenbrille sehen halt viele ähnlich aus. Da war es die Claudia Pechstein, hat kurz ein bisschen gelabert. Da habe ich sie erkannt, ich bin Claudia Pechstein. Ich so, okay, oh, ups, sorry.
Hast du dann sie gesagt oder was? Hast du dann sie gesagt?
Nein, oder was? Wir kennen und haben sie jetzt schon öfter getroffen. Na, hier ist halt so echt die Elite unterwegs, so im Eisschnelllauf.
Ja,
genau.
Aber für ja so ein doch relativ überschaubar großes Dorf, ist ja, glaube ich, gar kein Stadtstatus, ist das natürlich eine unfassbare Ansammlung von Weltklasse-Athletinnen und Athleten in ein paar Sportarten. Ne? Weil du hast ja auch die Biathleten nicht weit weg, ja, die einmal über den Berg da zu Hause sind und so weiter. Also da passiert ja schon ein bisschen was sportlich angeht, da in Chiemgau. Ne?
Warst du denn schon mal in der Halle selber? Weil... In der Eishalle, nicht mit den Schlittschuhen, sondern mir wurde gesagt, ich war natürlich noch nie da, dass es da eine Tartanbahn gibt, die Eisbahn rum. Und mein guter Freund Benedikt Huber, der leider im letzten Jahr seine läuferische Karriere beendet hat, aber mit dem ich unter anderem auch bei zwei Europameisterschaften war, der ist für Ringsburg gestartet, der wohnt aber beim Waginger See quasi um die Ecke, also mehr oder weniger in der Nähe. Und der ist damals fast lieber, statt dass er nach München in die Halle gefahren ist, um sich irgendwie für 800 Meter Indoor vorzubereiten, ist er eher nach Insel gefahren und hat dann da irgendwie ausgemessen seine, keine Ahnung, 300er oder 200er in der, weil das ist ja dann, wie lange ist einmal rum? 500 oder sowas?
Warte mal, Flo, du bist ja Insider, du bist ja Inzeller, also Insider, ja. Wie viel ist denn einmal rum beim Eisschnelllauf?
Alter, das sieht so ellipsenmäßig aus. Ich tippe jetzt einfach mal, ich sag mal
500. Sag mal, Jungs, was ist denn mit euch los?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Das ist die 20-Euro-Frage bei Wer wird Millionär.
Ja, wenn die 1500er auch machen, dann wird es ja wohl 500 Meter sein, oder? Also sonst wäre es ja irgendwie komisch, auf die 1500 zu kommen. Oder
hast du schon mal ein 500-Meter-Rennen gesehen beim Eisschnelllauf? Sag mal, guck dir mir eigentlich nie zu, wenn ich im Winter den ganzen Mist übertrage für euch Gebührenzahler. Ja, sag mal, ist ja nicht zu fassen. Ja?
Innenbahn würde ich sagen, die hat.
Ja, aber mehr als eine Leichtathletikhalle, oder? Und da sind wir bei 200.
Ja, klar. Nee, mehr. Ich würde irgendwie sagen.
Vielleicht weniger als einen. Ist es
die
weniger?
Eislaufbahnen dieser Welt 380. sind genormt auf 400 Meter. 380, was soll denn das? Das sind 400-Meter-Bahnen.
Ist echt wie ein Stadion?
Ja, das sind ganz normale 400-Meter-Bahnen. Die sind halt nur nicht so, die sind halt nicht so breit, ja, und die Kurven sind enger. Deshalb ist ja die eigentliche Kunst des Eisschnelllaufens ist ja nicht schnell laufen, sondern die Geschwindigkeit in der Kurve.
Ja.
Das ist nicht die wahre Kunst.
Aus der Kurve. Das heißt, die starten ihre 1500 so strange wie wir auf der Bahn quasi.
Die starten die sogar noch ein bisschen strangerer, weil da kommt ja dann relativ schnell die erste Kurve.
Ja, stimmt.
Ja, und du startest ja versetzt und derjenige, der auf der Innenbahn ist, der hat halt mehrere Meter mehr Zeit, auf der Geraden zu beschleunigen, was natürlich ein großer Unterschied ist. Mhm. Das heißt, du musst auf der Außenbahn noch in der Kurve weiter beschleunigen. Mhm. Ja, deshalb ist das ein kleiner Nachteil. Der wird natürlich durch das, man wechselt ja, jede Runde wechselt man ja nach von innen nach außen oder umgekehrt. Dadurch wird das dann letztlich wieder ausgeglichen, aber es ist da ein Beschleunigungsvorteil bei den 1500 Metern. Jungens, was ist denn los?
Genau, aber tatsächlich
400 Meter eine Runde
auf dem Eis. Tatsächlich ist es ja so, dass dann trotzdem, wie auch immer, ich weiß ja nicht, in welchem Abstand diese Tartanbahn um diese Eisbahn noch rum ist, dann ist das ja aber auf jeden Fall irgendwas komplett Komisches, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie breit so eine Eisbahn ist, aber...
Ja, das ist tatsächlich so, also...
Die hat 480, 460 Meter,
so irgendwas. Bestimmt, ja, bestimmt. Ja, ne? Weil das ist ja noch eine Bande dazwischen, also so eine gepolsterte Bande. Mhm. Ja, und es ist halt außen noch so ein Auslauf und dann kommt da diese Tartanbahn. Das ist ganz oft so, damit eben auch noch anderer Sportler getrieben werden kann. Ja, also das ist auch bei den Bahnen in Nordamerika so. Und klar, es wird sich dann natürlich auch ein- und ausgelaufen drumherum. Also ein oder zwei Runden max, ne? Deshalb, die laufen halt nicht gerne, habe ich ja gesagt. Ja, also meistens fahren die sich auf dem Rad ein. Hast du irgendwo ein Ergometer stehen und fährst sie ein.
Die Frage, die sich da natürlich aufdrängt, ist, ob Flo schon mal dran gedacht hat, vielleicht so 100, 200 Runden dann dort mal zu machen oder sowas.
Meine allererste Angst in Inzell, wie ich hierher kam, war dann, okay, die Winter werden hart, wo kann ich trainieren? Also bin ich in diese Eishalle und hat gefragt, ob ich da trainieren kann. Okay. Und dann hat die gesagt, irgendwie Zuschauer irgendwie zahlen da 2 Euro oder sowas, ist gar nicht teuer, oder 5 oder 3 für einfach nur zuzuschauen, wenn die da trainieren. Oder dann hat die gesagt, ja, rein theoretisch kannst du hier 2 Euro zahlen und dann rennst du halt da so außen rum.
Seit ein Rennen der Zuschauer,
ich,
ne?
Ich hab's tatsächlich noch nie gemacht.
Ja. Dann könntest du nochmal die Spikes auspacken.
Ja, genau. Ja,
aber tatsächlich kann man da natürlich völlig okay laufen. Da ist halt relativ viel Platz und so viel Zuschauer, kann ich dir aussagen, sind beim Training nicht dabei. Nee. Das sind selbst bei den deutschen Meisterschaften, also handverlesen, würde ich sagen. Ja, die kennen sich alle untereinander, die da hingehen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall natürlich eine coole Sache. Aber ich wollte noch mal auf eins zurück, Flo. Und zwar hast du gesagt, ja, 30 Kilometer im Wald rennen. Das wäre es eigentlich für dich. Das ist eigentlich für dich so die Grund-DNA des Laufens. Probleme lösen, denken, philosophieren, Natur genießen. Was machst du da und was ist das, was dich dann da wirklich mitnimmt?
Und mit Musik oder ohne? Auch eine wichtige Frage bei uns hier.
Ja, naja, auf jeden Fall ohne Musik. Und ich laufe halt hier meistens, ja, auch so lange Dinge halt echt immer neue Wege halt. Boah, was mich reizt, ist halt einfach irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Deshalb denke ich, bin ich ja immer noch dabei. Ich meine, ich mache meinen Sport schon 24 Jahre und habe immer noch so richtig Bock. Ja. bin zwar nicht mehr so schnell wie früher, nicht ganz so, aber ja, doch noch fit. Und ja, für mich reizt halt einfach, ja, neue Strecken auszuprobieren. Und ich laufe auch ja selten dieselben oder die gleichen Strecken, außer ich will halt irgendwie mal so Vergleiche haben. Wenn ich jetzt eher eine 30er-Strecke habe, die ich damals in der Zeit gerannt bin, dann vergleicht man sich vielleicht und läuft das nochmal und testet so die Fitness aus. Aber meistens laufe ich doch irgendwie immer neue Strecken, halt irgendwelche Berge hoch oder Wanderwege mit so und so viel Höhenmetern, um ja, um auch so ein bisschen das Ganze immer noch zu genießen.
Aber das ist ja auch eine Kunst, sich das zu bewahren. Also
ja, absolut.
Das ist ja das, wo ich weiß gar nicht, mit wem ich da letztens drüber gesprochen habe, wo ich so ein bisschen, ja, ich sag mal, fast Angst davor habe. Also irgendwann wird bei mir auch der Tag kommen, wo ich sage, okay, das war's jetzt zumindest mit dem ernsthaften, verbissenen Sport, wo du um Sekunden und so kämpfst. Und das Laufen, das ist ja echt das Schöne, ist ja eine der Sportarten, ich glaube, da hatten wir sogar hier auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, Ralf, die du ja auch nach dem Ende einer wie auch immer gearteten professionellen Zeit irgendwie fortführen kannst. Ne? Es gibt jetzt wahrscheinlich nicht so viele Turner, ich weiß nicht, ob Fabian Hambüchen jetzt nach dem Ende seiner Karriere noch sagt, oh Mensch, du heute so nach dem Job muss ich halt ein bisschen entspannen hier, ich muss noch mal kurz ans Reck ein paar Übungen turnen oder sowas, abends in einer Turnhalle, glaube ich jetzt mal nicht. Vielleicht täusche ich mich. Und da gibt es ja genügend Beispiele, die in einer professionellen Sportart wahrscheinlich in gleichem Maße nicht so fortführbar sind, sage ich mal, fürs weitere Leben. Das ist beim Laufen ja schon cool. Aber ich glaube, man muss sich was anderes suchen oder man muss neue Sachen für sich entdecken, so wie du es beschrieben hast. Vielleicht dann nicht mehr Marathon, sondern mehr Natur, mehr Trail, vielleicht was Längeres mal ausprobieren. Und das ist, glaube ich, schon eine Kunst, die das für sich eben spannend zu halten. Ne? Und wie du sagst, 24 Jahre, das ist schon, in der man das aktiv und auch mit Events oder Zielsetzungen verfolgt, das ist schon auf jeden Fall eine Leistung.
Ja, es ist halt, bleibt halt immer noch spannend, weil ich setze mir halt immer irgendwie neue, ja, Ziele oder Projekte oder so. Natürlich ist es halt auch so, wenn ich jetzt, klar, mit den Jungs über 10.000 Meter oder sowas, kann ich natürlich lange nicht mehr mithalten, aber wenn man halt so viel Sachen macht, bleibt es halt spannend. Man kann natürlich nie so vielleicht ganz, ganz vorne mitmischen, weil ich halt alles irgendwie mache. Ist dann halt auch schwierig, irgendwie mal so ganz groß Rennen zu gewinnen vielleicht. Vielleicht gelingt es mir noch, vielleicht auch nicht, ist auch egal. Aber ja, ich bin halt immer noch auf hohem Niveau mit viel Spaß halt dabei. Und ja, gerade so die längeren Strecken faszinieren mich halt schon. Und da will ich schon noch ein bisschen was reißen. Mal gucken, was noch so geht.
Jetzt kriegt ja die Trail-Szene eine enorme Aufwertung durch World Athletics, ja, also den Weltverband, weil ab der nächsten Saison, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, gibt's ja eine Weltcup-artige Trail-Serie. Gehört Chamonix nicht auch dazu dann?
Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
Also auf jeden Fall ist eine Trailveranstaltung, ich weiß jetzt nicht, ob das der Lauf ist, den du angesprochen hast. Auf jeden Fall ist die einzige Veranstaltung in Europa ist jedenfalls in Chamonix. Ja, aber ist auf jeden Fall eine starke Professionalisierung, ja, für eine Szene, die eigentlich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, ne?
Durch Ironman wahrscheinlich dann.
Ja, genau. Mhm.
Ja, das ist auf jeden Fall UTMB, genau. Mhm. UTMB ist ja schon, gehört ja schon dazu oder so, soweit ich das mitbekommen habe. Und ja, der Ultra Trail du Mont Blanc ist halt so eigentlich so das Event schlechthin. Also so mehr oder weniger inoffizielle Weltmeisterschaft. Und der UTMB ist also die Königsklasse, also der 100 Meiler quasi mit 10.000 Höhenmetern. Und da gibt's halt die anderen Läufe der CCC und OCC, also die bisschen kleineren Distanzen, aber die sind halt auch Weltklasse besetzt. Also das ist schon so das Größte.
In Deutschland ja praktisch das Pendant Rennsteiglauf, logischerweise ja als die renommierteste Veranstaltung, war vor 2 Wochen, ne? Oder 3 Wochen? Also gerade erst, ne?
Ja, war erst, genau.
Ja. Ja. Da bist du auch ein paar Mal gestartet. Ist das für dich so auch eine Zukunft der Laufsportbewegung, dass sich halt wieder mehr in Richtung Natur orientiert?
Ja, ich finde also, der Mix macht's. Also ich mag immer noch beides. Also ich mag lange, ich mag aber auch 10.000 Meter auf der Bahn oder Straße. Also nur Natur, finde ich, jetzt ist auch nicht so die Zukunft. Ich finde, man braucht immer noch alles. Die klassische Leichtathletik auf jeden Fall, Straßenrennen, Cross auf jeden Fall auch. irgendwie brauchen wir alles. Es kommt immer nur darauf an, wie das Ganze halt präsentiert wird, ne? Wenn man jetzt natürlich so einen Crosslauf nicht pusht oder so, dann bleibt es auch uninteressant. Aber wenn ich jetzt vielleicht so ein Rennen mit ein paar anderen coolen Jungs irgendwie richtig pushen würde und eine richtig geile Veranstaltung auf die Beine stelle, dann wird sowas halt, kann sowas auch vielleicht interessant werden.
Oder so. Ah, ich höre schon, der Cross der Incel ist schon in Planung, ne?
Richtig.
Gelände gibt es ja da ausreichend. Davon da gibt es ja mal gar keine Frage, ne?
Nee, tatsächlich, ich hatte schon hier, also hier gibt es so einen Fußballgolfplatz. Mhm. Da wollte ich eigentlich mal meinen 15er Dorn aufziehen und drüber heizen, aber der Platz war, hätte mir der Kopf abgehackt. Aber es hätte mich schon gereizt, vor allem hier so mit der Kulisse. Also da könnte man schon richtig coole so Crossläufe ausrichten, aber ich weiß nicht, das ist halt hier ein bisschen spezieller. Ich weiß nicht, ob man hier so Genehmigung oder sowas kriegen könnte.
Ich glaube, ja. was du, Flo, ja angesprochen hast.
Ich hab ein paar Bekannte.
In Incel.
Könnt ihr da vermitteln.
Okay. Nein, also was Flo ja, glaube ich, angesprochen hat und das vollkommen zu Recht, ist ja, dass halt, ich glaube schon, dass der Laufsport auch von seinem Facettenreichtum lebt. Aber was Ralf, glaube ich, andeuten wollte, ist natürlich, ich glaube schon, dass der Trail-Bereich, vielleicht auch ein bisschen mit den Ultras, die es dann irgendwie auch gibt, das ist jetzt nichts für Einsteiger, aber der Trail-Bereich ja schon einfach ein Pendant darstellt zum klassischen Volkslauf, zum klassischen vielleicht Marathon als das größte Ziel, was viele mal haben, sportlich zu erreichen. Und ich glaube schon, dass in den letzten Jahren durch, wie du sagst, coole Typen, vielleicht auch findige Eventfirmen, das Thema Trail einfach auch besser positioniert wurde. Nicht so stiefmütterlich, sondern halt Eventcharakter und das halt als ja, richtig zeitgemäß präsentiert haben. Und deswegen wird genau, glaube ich, das mit dem Crosslauf, zumindest in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern, nicht funktionieren, weil da ist kein Interesse da beim Deutschen Leichtathletikverband, das irgendwie entsprechend zu pushen. Ich bin voll bei dir. Ich glaube, man könnte da viel draus machen. Ich war auch schon bei den belgischen Crosscup oder sowas, der Lotto Crosscup früher in Rosselaer oder so laufen. Das ist brutal. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Also, da sind Leute gekommen, das muss man sich mal vorstellen. Da sind Leute gekommen, Zuschauer, ganze Familien mit Gummistiefeln und Regenjacke und haben Eintritt bezahlt, um sich das anzugucken. Du wirst den Darmstadt-Cross ja auch noch kennen von früher. Da warst du froh, wenn 20 Leute da waren, die nicht Betreuer waren oder Athleten an der Strecke.
Das waren Wanderer, deren Weg ihr gestört habt.
Ja, die mit ihren Hunden in dem Park gerade waren und dachten, was passiert hier heute? Die haben Eintritt bezahlt, da sind die mit Quads vorne weggefahren, das ist live im belgischen Fernsehen übertragen worden, das war ein Hammer-Event, das hat richtig Bock gemacht. Klar, das steht und fällt natürlich mit einer Sportkultur, die vielleicht irgendwo anders, wie auch in Großbritannien, dementsprechend vorhanden ist, und es hängt vor allem, wie bei so vielem, an den Leuten, die es halt machen und halt aufziehen. Und ich glaube schon, dass im Trail-Bereich da jetzt viel, viel vorangegangen ist. Und dass jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt als Quereinsteiger zum Laufen gekommen bist und früher deinen 10-Kilometer-Lauf gemacht hast, dann wirst du jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, dir 15er Nägel zu besorgen und Crossbikes und einen Crosslauf machen, sondern da liegt es vielleicht schon eher näher noch, dass du sagst, hey, ich möchte halt mal was Querfeld einmachen, dann melde ich mich bei einem, wie auch immer, bei irgendeinem Trail-Lauf an, vielleicht auch irgendwo in Bergen. Und ja. Ich glaube, das Potenzial haben einige Veranstalter, glaube ich, erkannt. Wo jetzt halt, klar, ihr macht das immer schon als die Top-Leute im Ultra-Bereich, aber ich glaube, das haben halt jetzt auch viele andere für sich als coole Herausforderung und vielleicht ein bisschen naturverbundener für sich entdeckt.
Ja, auf jeden Fall. Also das boomt ja, ja, man, teilweise weiß ich gar nicht so recht, wo soll ich jetzt eigentlich starten nächstes Jahr vielleicht, bei welchem großen Ultra-Trail, weil es mittlerweile doch schon so viele gibt irgendwie. Also ist halt schon krass, ne?
Wie sind denn so die Teilnehmerfelder? Ich habe keinen Überblick, wie viel dürfen die oder können die denn da machen? Das wird jetzt nicht so groß sein wie ein Berlin-Marathon, aber reden wir da von ein paar hundert oder kann man auch, so wie in Garmisch oder Mont Blanc, da reden wir da von 5000? Keine Ahnung.
Na gut, die größten sind... Ja, was sind die größten Rennen? Ja, ist halt schon UTMB auf jeden Fall. Also so viel mehr als 3.500.
Wahrscheinlich logistisch
maximum.
Schwierig, ja.
Mehr auf keinen Fall. Also das Rennsteig mit 15.000 oder was gesamt auf alle drei Strecken verteilt starten. Rennsteig ist schon von der Masse her deutlich größer. Das ist ja schon eher eine Riesenveranstaltung, Rennsteiglauf. Ja, so Trailläufe sind eher so maximum 3.000.
Mhm. Ja. Preislich?
Ja, und es bleibt ja oft eben auch in einem Gebirge nicht ganz ungefährlich, ne?
Genau, also
die Gefahr, dass man, du hast gesagt, ja, umknicken kann ich natürlich auch auf einer Bordsteinkante bei einem normalen Straßenlauf. Aber sagen wir mal, der grundsätzliche Horizont, dass man doch mal umknickt und sich irgendwas tut, ist natürlich bei sowas, gerade bei Leuten, die nicht so trainiert sind, doch deutlich größer, ne?
Ja, absolut. Ja, gut, man liest ja auch schon viel, wo es in China irgendwie
ja,
30 Leute umgekommen sind, genau. Und so weiter. Also es ist halt schon nicht ohne. Genau. Man muss sich da schon ein bisschen mit beschäftigen und ja, wissen, was man macht.
Sind wir preislich bei solchen Ultra-Trails, ich habe keine Ahnung, eher so bei einem Marathon-Start von einem City-Marathon hier oder sind wir da eher bei einem Ironman-Start?
Nee, ist schon vom Preis her, glaube ich, wie Marathons so. Im Schnitt irgendwas zwischen, je nachdem wie groß das Event ist, zwischen 30 und 80 Euro oder sowas Startgebühr. Okay. So in dem Bereich im Schnitt würde ich sagen, ja. Kommt nur warten auch, wie viel Aufwand das ist. UTMB ist schon, ja gut, UTMB ist schon deutlich teurer. Da zahlt man schon mehrere hundert Euro Start, weil es ist ja schon ein Riesending. Da hat man, was weiß ich, wie viel Verpflegungsstationen etc. etc. Das ist halt schon aufwendiger, dann wird es auch deutlich teurer.
Ja, ja.
Und die Frage ist ja, aus deiner Perspektive, wie ist denn die Preisgeldgestaltung bei solchen Rennen? Weil wenn du jetzt ein Straßenrennen machst, wo war ich denn neulich beim Straßenrennen? Ach, der Halbmarathon, wo sie mich nicht haben starten lassen in Faro. Ja. Da gab es dann 300 Euro für den Sieger bei Männern und bei den Frauen. Da kommst du ja nicht weiter mit als Profi.
Ne? Nee. Ja gut, im Trail-Bereich gibt es auch nicht so viel Preisgeld. Also das kann man nicht mit dem Marathon vergleichen. Also im Marathon gibt es halt Straßenmarathon viel, viel mehr. Also im Trail-Bereich, da passiert eigentlich auch noch nicht so viel. Vielleicht beim UTMB weiß ich gar nicht, wie viel es da gibt. Ein bisschen was gibt es da schon, aber so richtig krass ist das halt nicht. Also das ist schon noch eher Prestige und wenn man halt vorne dabei ist, vielleicht.
Für Partner spannend wahrscheinlich dann.
Genau, ja, für Partner spannend. Wenn man jetzt UTMB irgendwie ganz vorne dabei ist, ist natürlich für Partner spannend, da irgendwie auch live zu sein. Das ist ja doch schon mittlerweile auch gut gecovert, auch durch so ja Quads oder Fahrradfahrer oder Läufer, die da live mitlaufen mit Kamera und so weiter. Und UTMB ist schon ein Riesending und das ist dann preisgeldtechnisch uninteressant. Eher halt, dass man danach, wenn man vorne ist, halt wirklich vielleicht Sponsoren gewinnen kann oder sowas. Genau.
Ja, ich meine, die Idee kam mir natürlich eben auch. Du hast ja mit Red Bull auf jeden Fall ja einen Partner, der für Eventorganisationen doch durchaus was übrig hat, ja, und auch unwegsamere Gelände durchaus bespielen kann mit hohem Standard. Also ich sehe schon die Red Bull Incel Challenge. Ja, ich weiß noch nicht, genau, ob es nur 10-mal um die Eisbahn rum ist. Ja, was für eine Länge das auch immer dann hat oder doch
ja, alles geht, zusammen,
ne?
Also
ja oder sowas. Ne? Genau, das wäre cool.
Berg,
ja.
so ein Lauf, wo man hat Berg, es startet in Ruhpolding auf der 400 Meter Tatanbahn irgendwie.
Ja, sehr geil.
Von da aus
ist so ein Plan, ich höre das.
Von da aus geht es auf den Berg hoch, dann hin runter, Downhill in die Halle, um die Tatanbahn in der Halle und Ziel ist auf dem Golfplatz. Keine Ahnung. So.
Klingt jedenfalls sehr geil, ja. Mit Schießen noch zwischendurch, oder? Also das ist ja hier Laser Run, ne? Das ist wieder eine eigene Szene, ja. Laser Run ist auch einer unserer sehr rührigen Community-Mitglieder, der ist in dieser Laser Run-Szene unterwegs. Das ist ja im Prinzip so eine Auskopplung vom modernen Fünfkampf, weil die ja Laser Run als Schlussdisziplin inzwischen etabliert haben. Aber das wäre natürlich so, ne, gerade in Ruhpolding, ja, statt Sommerbiathlon dann Laser Run, ja. Und wir haben ja von der Vanessa Hinz gehört, die können schon auch rennen.
Naja, teilweise schon, ja.
Was sind die nächsten Projekte? Möchtest du noch was teilen mit uns, Flo? Also hast du schon was Spruchreifes, was du anteasern möchtest, ohne zu viel zu sagen vielleicht?
Ja, eigentlich wollte ich nach 50 Kilometer, 100 Kilometer auf dem Laufband, wollte ich eigentlich jetzt 100 Meilen auf dem Laufband machen.
Ach du Scheiße.
Wollte ich, aber jetzt hatte ich so ein bisschen Ischias-Probleme. Okay. Also ich kann trainieren, aber fühle mich auch topfit eigentlich momentan, aber ich will im Moment auch nicht so lang laufen. Im Moment bin ich eher wieder so, dass ich denke, ich könnte mal nochmal so 10.000 Meter laufen.
Okay.
Aber muss ich mal gucken, wie sich die Form entwickelt. Aber im Moment habe ich tatsächlich nochmal mehr Lust irgendwie auf kurze Sachen, komischerweise.
Und in dem Stadion oder schon trotzdem noch auf Asphalt draußen?
Ja, ich denke schon Asphalt. Ja. Also vielleicht, also mich würde es tatsächlich immer noch reizen. Dass ich wollte es eigentlich jetzt im Frühjahr probieren, aber da hat es leider nicht geklappt. Da habe ich gemerkt, ich bin irgendwie blatt von dem 100er noch, vom Laufband. Da,
kann ich gar nicht verstehen.
Da habe ich tatsächlich nach dem 100er am Laufband irgendwie eine Woche danach schon wieder 230er gemacht.
Okay.
Weil ich mich so gut gefühlt habe, aber vielleicht war das dann doch ein bisschen zu viel und habe dann halt gemerkt, dass ich eigentlich ein bisschen an Speed verloren habe, weil das bleibt halt auch nicht aus. Das ist auch schwierig, sagen wir mal, für 10.000 Meter schnell zu trainieren und für 100 Kilometer gleichzeitig. Ist halt schon ein bisschen anderes Training. Aber ich wollte eigentlich im Frühjahr versuchen, die 30 Minuten nochmal zu knacken über 10 Kilometer. Bin dann irgendwie mal 30, 48 auf dem Laufband gerannt. Und letztes Jahr, deshalb bin ich da immer noch so ein bisschen vom Kopf her mit drin. So, letztes Jahr bin ich im Training eine 30,09 gerannt.
Okay. Das ist knackig.
So voll aus dem Training, einfach so, keine Ahnung. Ich wollte irgendwie 5x 1000 Meter machen und bin bei 1000 Metern 2,58 durch und habe gedacht, das fällt mir ja recht locker. Laufe ich mal heute einen 5er schnell und bei 5 bin ich in 15,10 durch und habe gedacht, ich fühle mich aber immer noch verdammt gut, jetzt ziehe ich durch und bin dann 30,09 quasi Bestzeit im Training gerannt und deshalb reizt mich schon irgendwie, ich würde gerne noch einmal unter 30 Minuten irgendwie rennen.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Was ist der deutsche Rekord Ü40?
Verrate ich nicht.
Ich schaue das nach.
Wir müssen das recherchieren, schätze ich mal.
Ich durfte ja diese Woche für meinen guten Freund Frank Busemann noch 400 Meter kommentieren, weil der ja genauso verrückt ist wie ihr. Und ist mit Carbon-Spikes in Dortmund irgendwie auf die Bahn gegangen, weil er das dann wissen will, ne, wie sich das anfühlt. Ja. Ihr lacht, als wenn ihr das nicht auch machen würdet, ja, wenn ihr das mal angucken wollt, wie das ist. Ist er 400 gelaufen, ja? Also der war jetzt wirklich kein Spezialist, aber der hat immerhin auch 48,3, glaube ich, als Bestzeit. Ja, gut, das war natürlich zur Zeit, als er Top-Weltklasse-Athlet im Zehnkampf war. Aber der ist eine 55,1 gelaufen, das musst du erstmal laufen. Ja, das ist nicht so einfach, ne?
Nee.
Der ist 46, ne? Der ist jetzt noch nicht so ein junger Hüpfer wie ihr. Ja.
Für mich unvorstellbar. Krass. Das sind so Dimensionen, in denen kann ich nicht mitreden.
Aber du kannst ihm auch sagen, lass uns eine Challenge über 2x1000 machen, macht er auch mit.
Der ist da generell offen für jegliche Art von verrückten Herausforderungen, sage ich jetzt.
Herausforderungen, wenn du eine Herausforderung hinwirfst, ne, dann beißt er an.
Ja, geil.
Ja, Flo, das ist doch super. Eine finale Frage habe ich noch. Laufen mit Lampe auf dem Kopf, ja oder nein, vielleicht?
Bei mir eher nein.
Jawohl, Team No Lamp.
Das ist Wasser. Nee,
ich habe zwar eigentlich so Lampen hier zur Not, aber eigentlich trainiere ich tatsächlich nie im Dunkeln.
Es ist auch, also das Einzige, ich kann das ja mal sagen, ich weiß gar nicht, ob Ralf das weiß, eine Lampe habe ich auch hier zu Hause. Die habe ich mir aber nur einmal angeschafft für Kenia, weil da war ich mal, als ich angefangen habe, mit Renato zusammenzuarbeiten, sind die Trainingszeiten den Kenianern angepasst worden. Das heißt, da ist halt um 6 Uhr Abmarsch. Aber 6 Uhr in der Früh in Kenia ist halt, du siehst halt die Hand vor Augen nicht draußen, weil da ist halt, wenn keine Sonne da ist, da gibt's keine Straßenbeleuchtung oder irgendwas, da ist halt finster. Und wenn du dann halt zum Treffpunkt irgendwie erstmal 1,5 Kilometer aus dem Camp raus musst und durch die Finsternis stapfen, habe ich festgestellt, da gibt's halt nichts Asphaltiertes, ne? Und du siehst halt, ja gut, du kannst deine Handytaschenlampe natürlich zur Not noch nehmen, aber da dachte ich mir, vielleicht wär's doch sinnvoll, hierfür sich mal sowas zu besorgen, dass man überhaupt mal zum Auto kommt, ohne sich den Fuß zu brechen, sag ich jetzt mal.
Ja, also da macht Sinn, aber es gibt ja schon viel beleuchtete Strecken und so.
Ja.
Und selbst in Inzell. Natürlich
verwendet.
Selbst in Inzell.
Ja, zur Not in die Halle.
Wenn da nicht der Hallenwart ist und das Licht ausmacht, das kann natürlich auch wieder passieren. Herrlich. Immer vielen Dank für die 90 Minuten, die du uns und unserer Gemeinde geschenkt hast. Ja, super tolle Einblicke und ich schaue gleich den Ü40-Rekord nach. Ja, den gucke ich mir an. Ja, ich behalte
wollte
den
aber ich erst eigentlich gar nicht verraten, aber ich habe natürlich ich glaube, Anfang des Jahres Arne Gabius noch Ü40-Rekord, Halbmarathon gerannt, oh, ja, ja, 105, mhm. 105 irgendwas.
Ja, 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 war das in Dresden, glaube ich, kann das sein.
Ja, 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 genau. Ja. Mhm. Oh, das irgendwie natürlich kam ich dann drauf und habe dann geguckt, ja, was sind eigentlich so die Rekorde? Ja. Weil ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und dann habe ich so geguckt, ja, was sind eigentlich, krass, ist der Rekord gerannt? 1,05 ist jetzt, ja, schon gut. Ich hätte gedacht, der kann noch ein bisschen schneller, aber 1,05, deutscher Rekord, super. Da gucke ich doch mal, wie sind eigentlich so die 100 Kilometer oder so die Rekorde. So Rekorde gucke ich mir immer gern an. Und dann habe ich so festgestellt, okay, 10.000 Meter, 29,46. Hm. Ah. Ja gut, fuck, müsste ich Bestzeit rennen, ne? Ist natürlich schon sauschnell, aber keine Ahnung. Mal gucken, was der Winter bringt.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wir werden doch, das verfolgen.
Das klingt doch herrlich, ja.
Wir werden deinen Insta-Account verlinken wir logischerweise, ja, damit die Leute dir zuschauen können. Ich weiß nicht, ob du das Video noch drin hast. Mein Lieblingsvideo ist ja das, wo du am Feldberg die Radfahrer gescheucht hast beim Hochlaufen logischerweise. Ja.
Also es war in Mallorca.
Ah, Mallorca, das war nach Lück hoch, ne?
Von Soler nach zu dem Stausee, Kuba-Stausee.
Ah, okay, ja. Das ist auch eine schöne Steigung.
Waren das 14 Kilometer mit 880 Höhenmeter?
Jawohl.
10. Wow. Ja, so 6%, glaube ich, so ungefähr im Schnitt.
Ja, und da steigt der gemeine Wohlstandsradfahrer gerne mal ab.
Ja, wir werden auf jeden Fall cool. Insta und auch deine Website natürlich verlinken in den Shownotes. Also schaut da gerne beim Flo vorbei. Könnte sicher sein, da wird es nicht langweilig. Ganz im Gegenteil, da stehen immer interessante Projekte an, mal länger, mal kürzer. ansonsten vielen Dank für deine Zeit heute, für deine Spontanität auch. Da, für die Leute, die jetzt zu Hause zuhören. Man könnte denken, dass das lange geplant war. Ich habe einfach gestern haben wir mal geschrieben und ich gefragt, hey, hast du heute Zeit aufzunehmen? Und Flo hat direkt ja gesagt, was sehr, sehr cool ist. In diesem Sinne, was steht bei dir am Wochenende an?
Danke euch. Am Wochenende? Gar nichts. Heute wollte ich eigentlich trainieren, aber heute habe ich hier so ein paar Online-Shop-Pakete verschickt, von meinem Online-Shop ein paar Sachen rausgeballert.
Sehr gut, sehr gut.
Und jetzt am Wochenende habe ich noch gar nichts so richtig vor. Ich wollte auf jeden Fall noch mal was Schnelles machen. Irgendwie jucken die Beine so ein bisschen.
Ja, ich weiß schon, die 10 Kilometer, die jucken. Ich verstehe das schon. Ja, wir treffen uns am Wochenende, Philipp, ne? In Sindelfingen, deiner Heimat, ja, zum 100-Jährigen. Ja, endlich darf es stattfinden, kann es stattfinden. Ja, freue ich mich sehr drauf.
Ich mich auch.
Aber ich höre schon so langsam, Philipp, wir müssen dich jetzt in Ruhe lassen. Du musst dir jetzt mal einen Ingwertee besorgen, ne? Weil deine Stimme lässt wird so, die lässt nach. Mhm. Jetzt
die Stimme
langsam,
lässt
ne?
nach, ja? Nach 90 Minuten, habe ich schon gemerkt.
So ist das, ne? Gut, ihr Lieben, geht raus laufen, habt Spaß. Der Sturm legt sich auch bei uns so langsam wieder. Die Sonne lugt hervor und ich wünsche dir viel Glück beim Projekt 10K PB. Ja, Flo, vielen Dank dir nochmal. Und Philipp, jetzt nicht mehr reden. Ne? Nicht mehr reden, nicht mehr singen, Ingwertee.
So machen wir das.
Bis nächste Woche. Danke.
Ciao.
Danke euch.